Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast mit der ESA und dem DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und heute geht es um eine ganz, ganz praktische Anwendung der Raumfahrt. Etwas, was viele von uns wahrscheinlich auch schon mal selber auf die eine oder andere Art und Weise genutzt haben, nämlich die Satellitennavigation. Und um da mal etwas Handfestes zu erfahren, bin ich wieder in Oberpfaffenhofen gelandet beim DLR, genauer beim Institut für Kommunikation und Navigation, und begrüße als Gesprächspartner den Felix Antreich. Hallo.
Hallo.
Ja, du bist bei dem genannten Institut tätig, schon eine Weile, oder?
Ich bin seit 2003 hier.
Seit 2003?
Ja.
Und, wie ist das so?
Macht viel Spaß.
Und was ist jetzt konkret deine Aufgabe im Wesentlichen in dem Institut?
Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und arbeite in verschiedenen internationalen und nationalen Projekten. Und auf der anderen Seite habe ich noch die Aufgabe, Forschung zu machen, oder die Freude, Forschung zu machen. Mhm. Ich habe in parallel meine Dissertation geschrieben hier. Die ist jetzt endlich fertig und ich bin kurz davor abzugeben. Warte noch auf das letzte Okay von meinem Professor.
Was ist das Thema?
Das Thema ist Kanalschätzung oder Parameterschätzung mit Multi-Antennen-Systemen. Es gibt zwei Themen, und das zweite Thema ist Signaldesign für GNSS-Systeme.
Also
Global Navigation Satellite Systems.
Genau, wo wir quasi schon beim Thema wären.
Mhm. Also es gibt da zwei Teile in der Arbeit, aber beide Teile haben miteinander zu tun, weil natürlich der Empfänger verarbeitet das Signal, und auf der anderen Seite möchte ich ein Signal entwerfen, was ich auch gut abstrahlen kann und eben auch gute Empfangseigenschaften habe.
Mhm. Und was für eine Ausbildung ist dem vorangegangen, dass das so auf so einen Weg geführt hat?
Ich habe Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU München studiert.
Und war da so Raumfahrt schon von vornherein das Thema eigentlich? War das so immer schon das Ziel?
Es hat mich immer interessiert. Es gab auch einige Vorlesungen, sogar von hier vom Kollegen vom DLR, vom Professor Lutz, zu Satellitenkommunikation. Aber sonst hatten wir relativ wenig Kontakt mit Raumfahrt. Das hat sich jetzt stark verbessert, weil unser Institutsleiter, der Professor Günther, ist jetzt auch Professor an der TU München und hat da auch eine Vorlesung zu Satellitennavigation.
Mhm.
Und ich glaube, hat sehr geholfen. Also wir haben schon einige neue Mitarbeiter auch über diese Vorlesung praktisch bekommen, die sich da für das Thema begeistert haben.
Da zeigt sich eigentlich, dass so die Forschungsinstitute und die Universitäten gut zusammenarbeiten sollten.
Ja, ist sehr, sehr wichtig.
Um diesen Fluss da auch herzustellen.
Also wir brauchen das auch, weil die meisten Leute bei uns ja auch promovieren wollen, und die brauchen natürlich jemanden, der die Promotion durchführt.
Ja.
Und das kann nur die Universität, und eben auch den Abschluss vergibt. Und das kann eben nur die Universitäts-DLR kann das nicht.
Mhm.
Und da ist ganz wichtig, sind die Kontakte zu den Universitäten. Deshalb sind auch viele Abteilungsleiter teilweise und Institutsleiter, Professoren an Universitäten, um diesen Kontakt zu festigen.
Sozusagen Win-Win auf beiden Seiten.
Ja, das ist ganz wichtig.
Mhm. Ja, Institut für Kommunikation und Navigation, globale Satellitensysteme, da werden sicherlich einige schon auf das tolle Wort gekommen sein. Galileo, das große Projekt der Europäer, ein Satellitennavigationssystem zu bauen. Da werden wir auch im Einzelnen noch drauf eingehen, aber das ist sozusagen auch dein Feld mit.
Ja, wir sind da sehr stark beteiligt in Teilen der Entwicklung des Systems, aber auch hauptsächlich in der Entwicklung von Empfangsgeräten.
Mhm.
Also das ist meine Gruppe arbeitet hauptsächlich in der Entwicklung von Empfangsgeräten und Strategien. Also wir bauen natürlich keine Geräte. Das Maximale, was wir tun, ist Prototypen aufzubauen, um Wege zu zeigen. Also wir sind hauptsächlich, wir verkaufen ja keine, wir sind ja ein Forschungsinstitut.
Mhm.
Aber es geht darum, einen sogenannten Proof of Concept zu erbringen für verschiedene Dinge, die wir uns ausdenken. Und dann möchte man eben kurz demonstrieren, vielleicht in einem praktischen Szenario, ob diese Dinge auch wirklich funktionieren. Also das ist der Weg, den wir maximal bestreiten.
Ja, globale Navigationssysteme, ich meine, dass es einen Navigationsbedarf gibt und vor allem auch ein Navigationsproblem, das ist ja nichts Neues. Ich denke, das geht ja zurück im Prinzip auf die guten Zeiten der Schifffahrt, wo die Europäer ausgesetzt haben, mal den Rest des Planeten zu erkunden und sich da ja schon allerlei haben einfallen lassen. Ich weiß gar nicht, was so im Einzelnen für Strategien sich so über die Zeit da entwickelt haben. Am bekanntesten dürfte natürlich so das Segel nach den Sternen sein, weil das ist natürlich das Einzige, was man im Prinzip so ja überall vorgefunden hat und was ja auch weitgehend stabil war, und dann eben die Arbeit mit dem Sextanten. Tatsächlich machen ja auch die Satelliten, wie wir jetzt hier zum Beispiel in der Sendung Missionsplanung etc. gehört haben, machen ja eigentlich auch nichts anderes, als dass sie die ganze Zeit die anderen Sterne beobachten, um sich ihrer eigenen Position zu vergewissern. Aber die Satellitennavigationssysteme haben ja im Prinzip dann einen komplett neuen Ansatz gefahren. Ja, die Amerikaner mit dem GPS-System, was ja jeder kennt, waren da im Prinzip ganz weit vorne. Ich weiß gar nicht, kann man sagen, was die sozusagen auf die Spur gebracht hat? Ich meine, gab es da mal irgendwie so einen Ideenurknall oder war das immer schon total naheliegend und schon als sie die erste Rakete hochgeschickt haben, wussten sie, ach.
Gut, das kann ich jetzt schlecht sagen, was die Amerikaner wirklich bewegt hat. Ich habe den Eindruck, dass es ist ein militärisch betriebenes System. Das System wird vom Department of Defense und der US Air Force betrieben. Das sind also rein militärische Beweggründe gewesen, die hinter dem System standen. Eventuell auch oder Dinge, die mit den Interkontinentalraketen zusammenhängen, dass man eben die sicher ins Ziel bringen möchte. Mhm. Und dass da natürlich über diese langen Strecken, die diese Flugkörper zurücklegen, so ein System sehr hilfreich sein kann. Mhm. Aber das ist eine reine Spekulation. Aber es ist ein rein militärisches System am Anfang gewesen. Es wurde eigentlich erst geöffnet für private Nutzer oder öffentliche Nutzer um 2000, 2002 rum. Da wurde die sogenannte Selective Availability abgeschalten. Die Amerikaner haben vorsätzlich einen ihrer Services verschlechtert, so dass man ihn nicht nutzen kann oder nicht gut nutzen kann für die Navigation, und das haben sie abgeschalten. Und deshalb gab es eigentlich auch bei uns diesen Boom mit diesen Navigationsgeräten. Es war sehr, sehr interessant zu sehen. Also es war ja auch kurz nachdem ich hier angefangen habe, oder kurz vorher, und danach hat man dann plötzlich gesehen, dass da in den Geschäften plötzlich solche Geräte angeboten wurden, wobei das System schon seit 92 als operativ galt.
Ich frage noch mal ein bisschen anders, was sozusagen den technischen Urknall da betrifft. Also was waren sozusagen die Technologien, die haben erstmal reifen müssen oder die einfach wo ein bestimmtes Verständnis vorliegen musste, um GPS überhaupt zu ermöglichen? Also was sind sozusagen die Kernideen und die Kernkomponenten und die kernwissenschaftlichen Erkenntnisse, die diesen globalen, also was musste erstmal da sein, um so etwas wie GPS machen zu können?
Also ich denke, hauptsächlich die Satellitentechnologie musste so weit entwickelt werden, dass das möglich war. Meiner Meinung nach auch diese hochgenauen Uhren, die verwendet werden.
Ja.
Weil die Referenzzeit von GPS und auch die, das ist eine, spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Positionierung. Also je genauer meine Zeitskala ist und je genauer die auch gehalten wird, desto genauer ist auch meine Position später.
Wie genau ist denn die Uhr?
Oh Gott, das weiß ich nicht genau.
Also ich meine, größenordnungsmäßig. Verdammt irre, unglaublich genau.
Ja, verdammt irre, unglaublich genau.
Okay. Also so
da kann man irgendwie,
drei Stellen nach dem Komma reicht da nicht aus.
Nein, das reicht nicht. Ne? Mhm. Die geht irgendwie in 1 Million Jahre irgendwie dann weniger als eine Sekunde falsch oder so. Ich kann nichts Genaues dazu sagen. Aber es ist verdammt irre. Genau.
Verdammt irre, genau. Was, okay, also ich meine, wie funktioniert das? Was musste von den Amerikanern für eine Infrastruktur aufgebaut werden und wie spielt diese Infrastruktur zusammen, bis man wirklich in der Lage war, daraus eine konkrete Position eines beliebigen Objektes irgendwo auf dem Planeten zu ermitteln?
Also sie brauchen natürlich erstmal eine Menge Satelliten, also es sind insgesamt bis zu 30. Operativ sind einige weniger. Das schwankt über die Jahre. Also es sind irgendwie 28, 26 operativ.
Die anderen
sind sozusagen
Backup,
falls mal was kaputt geht. Teilweise werden die eingeschalten und ausgeschalten. Da wird gewechselt, je nachdem, was gebraucht wird. Also und je nachdem, wie sie auch neue Satelliten schießen, wie da die Planung ist.
Ja.
Ganz wichtig ist dann, also zu den Satelliten brauche ich natürlich ein Bodensystem. Und zwar, das Bodensystem muss eigentlich permanent alle Satelliten im Blick haben. Und zwar muss ich einerseits, habe ich am Boden meine Referenzzeit. Also ich habe am Boden ein Haus sozusagen, da stehen lauter hochgenaue Uhren drin und die liefern mir eine Referenzzeit und die wird an die Satelliten sozusagen übertragen über das Bodensystem. Die Satelliten haben selber nochmal hochgenaue Uhren an Bord und gleichen das ab. Und das ist eine wichtige Komponente, weil ich muss wissen, als der Empfänger muss genau wissen, wann hat der Satellit das abgeschickt, seine Nachricht. Der Empfänger misst dann ganz genau, wann ist das angekommen. Und die Differenz gibt einem dann den Abstand über die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals. Und damit kann ich den Abstand bestimmen. Also das ist genauso, wie wenn ich auf der Straße zwei Striche mache und ich laufe los, drücke auf meine Uhr, die Uhr läuft los und ich drücke wieder auf meine Stoppuhr, wenn ich den zweiten Strich erhalten habe. Und dann kann ich, wenn ich weiß, wie schnell ich gelaufen bin, dann weiß ich, dann weiß auch der Läufer, wie lange er dazwischen gebraucht hat.
Aber was machen jetzt die Satelliten genau? Also wo fliegen die lang?
Es gibt für GPS, glaube ich, sechs Bahnen, wo die drauf die Erde umkreisen.
Und das heißt mehrere auf einer Bahn hintereinander?
Ja, genau, hintereinander.
In so einem Abstand, dass wenn man irgendwo steht...
Dass ich halt immer... Also es wird so optimiert, dass ich... Man nennt das eine gute Konstellation, zu jeder Zeit oder zu meisten Zeiten sehen kann. Da werden die Bahnen so ausgerichtet, dass die Erde gut abgedeckt ist. Also ich brauche nämlich nicht nur einen Satelliten natürlich, um zu navigieren, sondern ich brauche eigentlich mindestens, im Dreidimensionalen brauche ich mindestens drei Quellen eigentlich für Navigation, für Satellitennavigation, vier Quellen, um die Position zu berechnen. Also ich brauche vier Satelliten mindestens, um meine Position zu bestimmen.
Also die ich sehe sozusagen.
Ja.
Und also und wir reden hier auch wirklich von Line of Sight, also Sicht.
Ja, ja, ich muss Sicht, mehr oder weniger, wenn ich sie sehen, also man kann sie natürlich nicht sehen, aber ich muss direkten Kontakt haben.
Mhm. Was darf da nicht dazwischen sein?
Da dürfen zum Beispiel keine Häuser dazwischen sein. Das ist zum Beispiel in der Stadt sehr, sehr kompliziert. Da haben wir dann irre Schwierigkeiten. Da gibt es große Schwierigkeiten, mit Satellitennavigation ordentlich zu arbeiten. Da wird sehr viel dran gearbeitet, das besser hinzubekommen. Was man eben auch Probleme hat, sind in der Ausbreitung generell, habe ich natürlich noch eine obere Atmosphärenschichten, die mir mein Signal verändern. Die muss ich kennen, sehr, sehr genau. Ich habe untere Atmosphärenschichten, zum Beispiel Regen beeinflusst das Signal auch ein bisschen in seiner Leistung. Mhm. Und dann habe ich Effekte, die in der Nahumgebung des Empfängers eine sehr große Rolle spielen. Das sind Mehrwegeausbreitungen, weil ich mache eine Laufzeitmessung. Also ich will eigentlich bloß das Signal, also die Laufzeit des Signals bestimmen vom Satelliten bis zu meinem Empfänger. Und wenn ich jetzt eben, dann wird das Signal sozusagen an Quellen in meiner nahen Umgebung wird es reflektiert und es gibt praktisch mehrere Echos, wie beim Schall auch. Und das bringt den, das zerstört oder das beeinflusst meine Laufzeitmessung negativ, weil ich habe mehrmal das Signal mehrfach und manche Pfade haben länger gebraucht als der direkte Pfad. Okay. Und da habe ich Probleme dann.
Bevor wir uns zu sehr jetzt mit den potenziellen Problemen dann noch durcheinander bringen, bleiben wir vielleicht erstmal sozusagen bei dem Idealbild. Ja, also okay, man hat jetzt 6 Bahnen. Das heißt, die überschneiden sich auch, das heißt, sie sind dann auf unterschiedlicher Höhe oder sind die so, dass sie sich nur nicht treffen?
Die treffen sich nicht, ja.
Naja, gut, davon gehe ich natürlich aus. Aber treffen die sich nicht, weil sie sozusagen nie beide am selben Kreuzungspunkt sind oder haben sie unterschiedliche Höhe?
Eigentlich ich glaube, nicht, sie ne? haben leicht unterschiedliche Höhen okay. auch. Und
also, wegen der Sicherheit.
Ja.
Okay, und das heißt, die fliegen da so lang und sind fix unterwegs. In welcher Höhe sind die so üblicherweise?
Das sind
unterwegs?
Ungefähr 25 bis 30.000 Kilometer.
Mhm. Also schon relativ weit weg, aber halt noch nicht beim geostationären Orbit, sondern sozusagen. Und sind dann aber auch so ziemlich die. Ist da noch was unterwegs in diesem Bereich? Oder ist das
oh
so
ja, da ist viel, viel unterwegs, ja.
Ja.
Da ist viel unterwegs.
Okay. Gut. Jetzt fliegen die 30 Dinger da lang und sie kriegen, das heißt immer, wenn sie diese eine Boden, also es gibt eine Bodenstation, die diese zentrale Uhr
es gibt
generiert.
Es gibt zwei, die diese zentralen Uhren haben. Es gibt noch viele weitere Stationen, die permanent mit den Satelliten in Kontakt sind. Also wichtig ist, ich muss am Empfänger ja auch die Position des Satelliten kennen. Die muss er mir mitteilen, damit ich die Laufzeitmessung,
der
teilt sie mir mit, indem er schickt mir ein Signal, mit diesem Signal mache ich eine Laufzeitmessung und der Satellit teilt mir auch noch mit, was er gerade für eine Position hat.
Ja.
Und mit dieser Information, mit der Laufzeit, dann weiß ich den Abstand und ich weiß, wenn ich die Position des Satelliten habe, dann weiß ich relativ, dann kann ich meine Position damit dann berechnen, wenn ich 4 Satelliten habe und diese Laufzeitmessungen mache.
Okay, lass uns mal kurz noch bei dem Satelliten bleiben. Also jetzt nur sozusagen, ich bin der Satellit, was tue ich? Also ich brauche sozusagen in dem Moment, wo ich jetzt im Orbit bin, ich fliege da so rum, irgendwie, ich habe so meine ganzen Partner-Satelliten auf der gleichen Bahn oder beziehungsweise 5 andere und die anderen sind auf irgendwelchen anderen Bahnen und passen gut auf, dass sie mit mir nicht in Kollision geraten. So, und jetzt mit wem kommuniziere ich? Also was ist das jetzt sozusagen diese eine primäre Bodenstation oder bin ich permanent mit irgendeiner Bodenstation?
Ich bin permanent mit einer der Bodenstationen in Verbindung.
Okay, und was erzählt die mir?
Die Bodenstation erzählt mir, was ich abzustrahlen habe.
Also diese Form von Zeit.
In Form von Zeit und in Form von Position, weil der Satellit selber weiß nicht, wo er ist.
Ach.
Der kriegt das von der Bodenstation mitgeteilt.
Laufend. Ah, das heißt, während ich, der Satellit, die Erde umkreise, erzählt mir die ganze Zeit irgendjemand, wo ich bin.
Ja.
Ah.
Sagt X ist das,
das heißt,
Y
das Ding
ist das,
selber
Z ist
eigentlich
das.
Ein relativ dummes Gerät.
Ja.
Das macht, guckt nicht in die Sterne, das misst nicht die eigene Geschwindigkeit oder so, sondern er kriegt einfach die ganze Zeit nur gesagt, du bist jetzt da.
Ja, der ist nicht ganz dumm, der muss natürlich immer, was er macht, er guckt zum Beispiel auch auf die Sterne und auch auf die Sonne, weil er muss sich immer wieder ausrichten, das macht er automatisch auf die Erde.
Also er
fliegt
er muss
auf seiner
wissen,
Bahn.
Wo die Erde ist, ja.
Genau.
Klar.
Also ja, das macht er schon, das ist aber relativ, das kriegt er nicht gesagt von unten.
Ja, klar.
Also er macht einige Dinge automatisch, aber also das, was den Nutzer interessiert, also er muss natürlich immer auf die Erde schauen und da immer schön hat einen gewissen Winkel, in dem er sein Signal abstrahlt auf die Erde und damit das immer optimal ist, damit möglichst viel Leistung auf der Erde ankommt, das wird automatisch gesteuert. Da gibt es eine automatische Steuerung. Dazu nutzt er die Sterne, soweit ich weiß, und auch die Sonne teilweise, um sich da zu orientieren, wo er denn hin zeigen soll. Er versucht auch einige Geräte, die bei ihm an Bord sind, weg von der Sonne zu drehen, damit die nicht besonders heiß werden. Solche Dinge macht er. Aber was er abstrahlt, das kriegt er eigentlich permanent von unten gesagt.
Und was, das heißt aber, woher weiß denn jetzt die Bodenstation, wo die sind?
Ja, die machen das umgekehrte Problem. Da hat man mehrere Empfänger am Boden, wo ich weiß, wo die sind. und ich kann dann, indem ich an diesen Bodenstationen das Satellitensignal gleichzeitig empfange und diese Laufzeitmessungen mache, kann ich mir, also mit drei, habe ich drei Abstände von verschiedenen Positionen und dann kann ich, wo diese Geraden sich schneiden, da ist der Satellit dann.
Ah, das heißt, die Position der Satelliten, die die Satelliten später dem eigentlichen Endnutzer zukommen lassen will, muss ich eigentlich selber erstmal auf dieselbe Art und Weise eigentlich erstmal errechnen aus diesen Daten. Das heißt, dieses Teil sendet quasi die ganze Zeit so ein Ich bin und meine Vorstellung von Zeit ist diese. Und das macht er auf so einen großen Kreis oder keine Ahnung, Ellipsoid, was das für eine Form ist. Was hat das so für einen Durchmesser?
Also wird fast die halbe Erde abgestrahlt.
Also fast alles, was er da irgendwie so sieht. Was war das? 25.000 Kilometer, da hat man ja, das ist ja schon ein ganz guter Blickwinkel. Ja. So, ne? Okay, genau. Das heißt, er betupft sozusagen die komplette Oberfläche mit seinen Informationen. Und da, wo die ganzen Bodenstationen sind, die sozusagen da auch mit beauftragt und befugt sind, empfangen dieses Signal, wissen natürlich selbst, wo sie sind und können dann sozusagen unter der Annahme, wir wissen, der fliegt jetzt so und so schnell und ist irgendwie da und da und das ist der und der und die Uhrzeit ist durch sozusagen dieses Vorbeiziehen genau sagen, wo er ist.
Genau.
Und wenn das errechnet ist, was sozusagen wahrscheinlich so die ganze Zeit laufen.
Das läuft auch die ganze Zeit, genau.
Wird ihm das parallel die ganze Zeit auch gesendet.
Ja.
Das heißt, es ist nicht so alle fünf Minuten wird ihm mal erzählt, wo er ist, sondern er erhält quasi permanent von der Bodenstation so ein Signal.
Ja, gut, es wird schon nicht permanent ihm gesendet. Also er behält diese, ich weiß nicht, wie lange diese Message gültig ist, aber das wird immer nur in Schritten in
Größenordnung, so was weiß ich, fünf Minuten.
Das sind 12, 10 Minuten. Das System kann auch autark laufen für eine gewisse Zeit. Also es wurde gebaut,
der Satellit ist schon so intelligent, dass wenn er einmal die Position mitgeteilt bekommen hat, dass er sich sozusagen selber ausdenken kann, okay, ich bin jetzt auf dieser Bahn, ich bin so schnell unterwegs, in einer Minute bin ich vermutlich da und dann stimmt das auch weitgehend.
Ja.
Okay. Das heißt, die Bodenstationen korrigieren sozusagen eigentlich eher die
greift
selbst.
Greift korrigierend ein,
okay,
immer wieder.
Verstehe. Ja. So. So, das heißt, der Satellit wird quasi mit Informationen betankt, permanent und immer wieder korrigiert. Aber das Einzige, was er eigentlich wirklich weiß, ist die Zeit und wo er ist.
Ja.
Und wie, was für ein Koordinatensystem ist das da? Also ich meine, was muss man denn da wissen? Der Abstand zur Erde ist mehr oder weniger konstant. Das heißt, es ist einfach so eine Position auf so einer dreidimensionalen Kugel.
Ja.
Wahrscheinlich irgendwas mit Vektoren und Abständen und so weiter.
Sowas, ja.
Griechischen Buchstaben.
Viele griechische Buchstaben, ja.
Gut. Und das wird jetzt alles sozusagen in diese eigentliche Endkundenbotschaft hinein kodiert.
Genau, die sogenannte Navigationsnachricht, die kriegt man da geschickt, ja.
Wie viele Daten sind das?
Das ist nicht besonders viel, was man da bekommt. Man bekommt eben diese Satellitenpositionen und diese Zeitskala-Korrektur und ja, das war's dann eigentlich schon. Verschiedene andere Korrekturdaten noch aber das muss sehr genau eben übertragen werden. Aber
und hat da jeder Satellit dann einen anderen Frequenzbereich, den er verwendet, sodass ich empfange ich alle auf derselben Frequenz?
Ich empfange alle für GPS alle auf der gleichen Frequenz. Die sind dann durch verschiedene Codes getrennt. Das heißt, jeder Satellit hat einen Code zugewiesen und die kann ich durch diese Codes kann ich sie trennen. Kann auch der Empfänger sie dann trennen.
Also trennen im Sinne von, dass ich weiß, wer jetzt zu mir gesprochen hat.
Und für wen ich jetzt gerade die Laufzeitmessung mache. Und
Ja. Und dass die nicht alle gleichzeitig senden, das stellen die Satelliten selber sicher?
Nein, sie senden alle gleichzeitig, haben aber verschiedene Codes.
Kurz jetzt, reden wir jetzt von den Daten?
Nee, oder, das ist ein sogenannter Spreizcode. Also da wird die Daten werden mit so einem, mit einer Folge von Einsen und Nullen multipliziert.
Ja.
Und damit wird das Signal auf ein Frequenzband gespreizt, nennt man das. Also ich habe dann eine Bandbreitenvergrößerung und im Empfänger verwende ich dann für jeden Satelliten den gleichen Code, führe diese Multiplikation und eine Aufsummierung dann wieder durch und dann kann ich, je nachdem welchen Code ich verwende, dann auf diese Nachrichten zugreifen.
Gefahr. Das heißt, das ist so eine Art Trick, dass eben mehrere Sender auf derselben Frequenz Daten senden können, ja, ohne dass sie sich im eigentlichen Sinne in die Quere kommen. Ja,
das ist ein sogenanntes CDMA-System. Ah, ja. Code Division Multiple Access
System. Ah, okay, was ja auch so in der Computertechnologie weite Verwendung findet.
Hier, ja, und da. Also es gibt dann auch, es gibt ja im Mobilfunk haben wir hier, glaube ich, zurzeit ein TDMA, ein Time Division Multiple Access System. Dann gibt's Mischformen. Also man muss ja immer gucken, dass man die Bandbreite möglichst effizient nutzt, die ja beschränkt ist.
Mhm. In dieser Botschaft, die jetzt die Satelliten aussenden, ist die Zeit in einer verdammt irre hohen Auflösung.
Mhm. Ja. Ich synchronisiere mich dann praktisch mit dieser Zeit. Also da ist nur eine Korrektur und ich synchronisiere mich dann mit dem Zeitgeber auf dem Satelliten. Das mache ich mit meinem Empfänger.
Okay, was müsste jetzt also dieser Empfänger oder was muss dieser Empfänger leisten? Ich bin also auf meiner Nussschale irgendwo im Pazifik. Es gibt keinerlei Landmarken, an denen man sich irgendwie orientieren könnte. Dafür ist alles frei. Das heißt, ich durfte, ja, wenn da 30, 28 Satelliten unterwegs sind.
Ich sehe maximal 10, 11 kann ich gleichzeitig sehen.
Ach echt? Mehr nicht?
Nee, es wird nicht mehr.
Wenn die doch eine ganze halbe Erde anstrahlen, das ist ein bisschen weniger als eine halbe Erde, ne?
Ja, aber ja, die sind dann sehr, sehr, sehr flach hinterm Horizont.
Ach so, verstehe. Die müssen sozusagen auch gut im Blick sein.
Ja, sie sollten
nicht gerade
gut
so
im Blick
eben
sein.
Noch, weil dann zu viel Atmosphäre ist, etc. Ja. Okay, alles klar. Also 10 kann man
10,
maximal
11,
sehen.
Ja. Kommt aufs System drauf an, ja.
Okay, das heißt, auf so einem Pazifik, wo es auf einen Meter nicht ankommt, habe ich eigentlich die beste Navigation, ja?
Ja, das ist eine schöne Umgebung.
Mhm. Gut, so, das heißt, jetzt schlagen 10 Signale auf mich ein. Ich kann ja dem Signal selbst keinerlei Richtung entnehmen.
Nein.
Das ist nicht möglich.
Nee.
Und aber ich kann sie alle gleichzeitig empfangen auf Basis dieses CDMA und weiß auch, welches jetzt von welchem Satelliten ist. Und bei jedem ist sozusagen eine dreidimensionale Position, ich bin da und da in dieser
Nachricht.
25.000 Kilometer von der Erdoberfläche entfernten, gedachten Kugel entfernt und dann steht da eine Zeit drin.
Ja.
Und mehr nicht.
Nee, mehr nicht.
Das war's.
Ja.
Und jetzt muss man, also das Gerät muss jetzt 4 oder 5 sich davon aussuchen.
Ja, der nimmt erstmal alle. Der nimmt erstmal so viele, wie er kann. Also Der verarbeitet die Signale und macht eben dann seine Laufzeitmessung. Das heißt, am Ende hat er für jeden Satelliten den Abstand bestimmt. Da ist ganz wichtig zu sehen, dass wir hier eine Laufzeitbestimmung, eine Nanosekunde sind ungefähr 30 Zentimeter. Das heißt, die Genauigkeit dieser Laufzeitmessung sollte also im Nanosekunden.
Eine Nanosekunde sind 30
Zentimeter.
Zentimeter im Orbit.
Ja.
Okay.
Das geht über die Lichtgeschwindigkeit. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keine Fehler.
Ich kann es jetzt nicht überprüfen. Ich glaube das mal so.
Sind 30 Zentimeter.
Mhm.
Und das heißt, der Empfänger muss schon einiges leisten, um das hinzukriegen. Das ist nicht so ganz einfach. Deshalb sind die Geräte auch so hochpräzise Empfänger sind auch relativ teuer und kompliziert.
1 Meter in 3 Nanosekunden. Okay, das ist schnell. Ja. Und dann rechnet man das alles zusammen und dann weiß man, wo man ist.
Genau,
weil
dann
es kann sozusagen mathematisch nur noch einen einzigen Ort geben, an dem die Signale mit der entsprechenden Verzögerung
alle
sein können.
Alle eintreffen.
Das heißt, darum geht es eigentlich. Man weiß, von wo aus sie abgeschickt wurden und wann. Und dann schaut man sich eigentlich nur noch an, wie lange haben sie jetzt zu mir gebraucht?
Ja.
Und nur der Laufzeit, ich meine, die Dinger sind ja mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, das ist ja nicht besonders langsam. Also ist ja schon
schnell.
Aber das reicht sozusagen. Ja. Also auch über 25.000 Kilometer kann man dem schon eine Latenz entnehmen. Und es macht einen Riesenunterschied aus, ob der Satellit bei mir direkt über mir ist oder ob er schon so auf dem Wege zum Horizont ist.
Ja.
Das ist ganz schön pfiffig.
Ja, so ein kompliziertes System. Und man sieht auch, dass dieses Bodensystem sehr viel leisten muss und der Satellit auch. Also alle Involvierten müssen hochgenau arbeiten.
Mhm. Also wie viele Bodensysteme sind dann permanent so in Kontakt mit den Satelliten? Ungefähr?
Ja, das ist eine gute Frage. Es sind, ich glaube, Galileo wird fast bis zu 40 Bodenstationen haben. Mhm. Wo, Wobei, da muss man unterscheiden, da gibt es Stationen, die nur beobachten, Stationen, die mit den Satelliten in Kontakt stehen. Da kenne ich aber leider jetzt nicht genau die Anzahl, aber die sind meistens am Äquator verteilt, also um den Äquator, um die ganze Erde. Ja. Also da hat man auch an entlegenen Orten auf irgendwelchen schönen Inseln irgendwelche sogenannte Uplink-Stationen und damit man eben permanent mit den Satelliten in Verbindung bleiben kann. Aber es sind schon eine ganze Menge. Also für Galileo sind, glaube ich, 40 geplant. Ich weiß nicht, ob sie jetzt alle 40 in der ersten
Ausbaustufe... Bei GPS ist es ähnlich? Ist
ähnliche Anzahl. Die haben sogar teilweise die gleichen Orte.
Dann. Wie viele dürften davon so gleichzeitig kaputt gehen, dass es noch funktioniert?
Das System alleine, glaube ich, kann bis zu über 24 Stunden autark arbeiten, so dass es immer noch sehr genau ist. Also es verliert dann über die Zeit an Genauigkeit, weil eben die Satellitenpositionen nicht mehr so genau bekannt sind, die Uhren in den Satelliten langsam anfangen zu driften, weil sie nicht mehr durch diese Referenzzeit am Boden, die sehr, sehr hochgenau ist, abgedatet werden. Also es geht sicher noch einige Zeit. Die Amerikaner haben das schon so designt, dass im Fall des Falles, dass sie da noch einige Zeit, also ich weiß, 24 Stunden ist anscheinend kein Thema.
Also nach 24 Stunden kein Bodenstationenkontakt würde man quasi immer noch, sein Autonavi würde irgendwie funktionieren.
Ja, man könnte noch gut rumfahren.
Aber wenn das jetzt so eine Woche so weitergeht,
dann wird es irgendwann schwierig.
Dann ist man irgendwie in der falschen Straße und irgendwann fangen Dinge an, in andere Dinge hineinzufahren, vermutlich. Ja. Naja, ich meine, das sind ja auch durchaus so Assessments, die man mal machen muss bei der Planung, oder? Ja. Solche Notfall.
Ja, das ist wichtig, weil es kann immer die Bodenstation, es gibt drei Hauptstationen, glaube ich, bei den Amerikanern, also zwei Hauptkontrollpunkte und dann eben diese ganzen Bodenstationen. Und da ist sehr wahrscheinlich, dass da ab und zu die Bodenstationen ausfallen, irgendwas repariert werden muss. Da wird zwar alles gedoppelt, also oder dreifach. Also die haben dann teilweise dreifach die Sendeanlage zum Satelliten, damit wenn eine ausfällt, dann die anderen zwei funktionieren noch. Und also wird sehr hoch redundant gearbeitet.
Aber wie machen die das, dass diese ganzen Bodenstationen dieselbe Zeit haben?
Die synchronisieren sich dann wieder über das System.
Ach, die synchronisieren sich über diese Satelliten?
Ja, und auch über ein Bodensystem, soweit ich das weiß.
Ah. Aber
oder die haben selber auch noch Uhren, die sich dann schon mal die nicht so schnell driften.
Was sind das für Uhren? So Atomuhren?
Ja, es sind alles Atomuhren.
Alles Atomuhren. Ja. Aha. Das heißt, so verstehe ich. Das ist also ein permanentes Korrektiv. Es gibt im Wesentlichen eigentlich nur eine wirkliche Masterzeit, die an einem Ort vorgehalten wird. Und so man eine Verbindung auf dem Landwege hat, wird die vielleicht genutzt. Ansonsten korrigiert man eben diese Zeiten auch darüber. Ich meine, das ist ein bisschen absurd, dass die Satelliten, die eigentlich von der Bodenstation gesagt bekommen sollen, wie spät es ist, dann auch der Bodenstation sagen, wie spät es ist.
Also, ach so, ja.
Das ist ja sozusagen die Konsequenz dabei, oder?
Ja.
Ist aber so ist es. Ja. So, das ist sozusagen ein mathematischer Kampf um die richtige Zeit.
Ja, die Übertragung von dieser Referenzzeit ist irre schwierig. Also ich kann es nicht einfach über ein Kabel irgendwo hin übertragen.
Ja, eben, weil auch da Laufzeiten.
Also ich muss halt irgendwie, ich muss versuchen, Uhren zu haben an meinen Standorten, die nicht so schnell abweichen von dieser, wenn sie einmal synchronisiert worden sind. Und dann habe ich eben für diese kurze Zeitspanne bin ich dann synchronisiert und dann kann ich eben diese Messungen machen.
So, das war jetzt sozusagen die ideale Welt. Du hast ja vorhin schon begonnen, ein bisschen zu schildern, was da sozusagen alles noch dazwischen kommen kann. Also jetzt, wo man sich sozusagen mal klar macht, wie es eigentlich idealerweise funktionieren müsste, ist die Frage, ja okay, jetzt regnet's oder was weiß ich, da ist dann sozusagen auch richtig Gewitter und dementsprechend viel elektromagnetisches Feuer unterwegs. Wie beeinflusst das diese Signale?
Also die
Regen, was ist das überhaupt für ein Frequenzbereich?
Das ist das sogenannte L-Band, also ungefähr um die 1,2, 1,5 Gigahertz. Mhm.
Warum das?
Das hat man so gewählt, damit also gerade die Effekte in der sogenannten Troposphäre sind sehr stark abhängig von dem Frequenzband. Also je höher die Frequenz wird, desto stärker wird zum Beispiel meine Dämpfung bei Regen.
Ja.
Und deshalb hat man diese Frequenzbänder auch gewählt, weil die einen guten Kompromiss bieten zu diesen verschiedenen Ausbreitungseffekten.
Was würde jetzt passieren, wenn man noch eine höhere Frequenz nimmt?
Dann habe ich eine stärkere Dämpfung, also weniger Leistung meines Signals an meinem Empfänger.
Und wenn ich weiter runtergehe?
Dann wird es besser.
Aber
es gibt andere Effekte, die dann schlechter werden.
Was sind das so für Effekte?
Da müsste ich meine Kollegen genau fragen, die in der Ionosphäre tätig sind, wie das sich da verhält.
Das heißt ja, also einfach die Atmosphärenschichten haben sozusagen unterschiedliche Absorptionsverhalten.
Ja,
also die prägen bestimmte
Effekte aufs Signal auf und die sind frequenzabhängig.
Ja.
Und man hat eben diese Frequenzbänder gewählt, damit man verschiedene Effekte nicht zu stark ausgeprägt sind.
Mhm.
Die muss man halt irgendwie versuchen, alle unter einen Hut zu kriegen.
Troposphäre ist ja sozusagen die unterste der Erdatmosphären. Also Troposphäre, Stratosphäre, Meso, Thermo, Tralala, da gibt es eine ganze Menge Sphären. Die haben alle unterschiedliches Verhalten oder ist das im Wesentlichen so dasselbe Verhalten, bloß dann eben unterschiedlich intensiv? Oder ist eigentlich nur die Troposphäre ein Problem?
Also die Troposphäre ist eigentlich das kleinste Problem, weil da hat man relativ gute Modelle und kann das relativ gut vorhersagen. Schwierig ist die sogenannte Ionosphäre. Da sind nämlich so Elektronenwolken unterwegs und in verschiedener Dichte und die bewegen sich und die muss man eigentlich permanent beobachten, um wirklich zu wissen, wie die Ausbreitungscharakteristiken des Signals dann sind.
Mhm.
Und die sind aber zum Glück auch frequenzabhängig. Das heißt, ich kann, wenn ich zwei Frequenzen betrachte, kann ich diese Effekte korrigieren.
Also man rechnet sozusagen die Atmosphäre gleich mit raus.
Man kann sie korrigieren im Empfänger. Wenn ich mehrere Frequenzen gleichzeitig betrachte, kann ich sie im Empfänger korrigieren.
Das heißt, eigentlich kann man sagen, die ganze Intelligenz des Systems oder so die wesentliche Intelligenz des Systems steckt eigentlich im Empfänger.
Ja, der muss sehr, sehr viel Arbeit leisten. Ja.
Also es war Satelliten-Engineering, das hat natürlich so seine eigenen Herausforderungen. Aber es ist sozusagen auch bei Design so gemacht worden, dass man dann eben die Optimierungen auch im Gerät machen kann. Das heißt, die Infrastruktur bleibt gleich über einen langen, langen, langen Zeitraum. Fliegen ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte die Dinger und im Wesentlichen hat sich da kaum was geändert. Und auf dem Boden kann man dann quasi den Fortschritt machen, indem man das einfach immer besser ausgewertet bekommt und besser gefiltert bekommt.
Ja.
Was ist denn der Grund? Ich meine, wenn ich so einen Teil jetzt einschalte, so einen GPS-Empfänger, dann dauert das ja erstmal richtig lange.
Ja.
Warum?
Das dauert deshalb sehr lange, weil der sich erstmal diese ganzen Satellitenpositionen, den sogenannten Almanach, runterlädt. Wenn er total lange aus war, das nennt man den sogenannten Cold Start. Mhm. Das kann er bei GPS bis zu 12 Minuten dauern, bis er wirklich alles heruntergeladen hat. Das Problem ist, dass GPS eine unglaublich langsame Daten- oder niedrige Datenrate hat. Die haben irgendwie 50 Hertz, das heißt also 50 Bit pro Sekunde werden da oder 50 Symbole pro Sekunde werden übertragen. Mhm. Das ist irre, irre langsam. Und wenn man da an so Verbindungsgeschwindigkeiten im WLAN denkt, zu Hause hat da jeder seine weiß nicht wie viel Kilobit und das ist irre, irre langsam und deshalb dauert es so lang.
Mhm.
Das ist aber auch...
Aber was lädt er sich denn runter? Also sozusagen, er muss von jedem Satelliten... Es gibt ja sonst eigentlich nichts. Er muss eigentlich nur von... Aber er braucht doch nur 4.
Ja, ja, aber der weiß erstmal nicht, wo er ist. Also er weiß ja nicht, wo er ist. Er weiß nicht, welche brauche ich denn. Und er fängt einfach mal an, was er erstmal macht, ist, er sucht erstmal, welche Satelliten sehe ich denn. Da fängt er an zu suchen, das ist so die Akquisition, da versucht er herzustellen, den Kontakt sozusagen mit dem Satelliten erstmal herzustellen. Das heißt also, Kontakt ist übertrieben, weil er sendet nichts zurück, der Empfänger.
Ja.
Er versucht einfach nur mal festzustellen, welche sehe ich denn. Und dann.
Aber die müsste er doch eigentlich ziemlich schnell sehen, weil die doch alle die ganze Zeit senden, oder nicht?
Ja, ja, die senden die ganze Zeit, aber es dauert eine Zeit lang, bis er sicher ist, dass er welche Satelliten er sieht.
Also dass er sich sozusagen auch sicher ist, dass das, was er da empfängt, auch wirklich empfangen hat.
Genau.
Aber gibt es da nicht so Prüfsummen etc., mit denen man das irgendwie
mal ja, da gibt es verschiedene Prüfsummen und dann gibt's ist natürlich auch, kommt es darauf an, in welcher Umgebung ich mich befinde. Also wenn ich mich in einer etwas schwierigen Umgebung befinde, wo die Leistung der empfangenen Satelliten nicht besonders hoch ist, wo ich vielleicht sogar noch ein bisschen irgendwie gestört bin, dann kann das noch länger dauern.
Wie viel Daten sind denn jetzt in so einer Botschaft drin? Also ich meine, wie viele Sekunden dauert das wirklich, bis ich jetzt einmal eine Positionsmeldung eines Satelliten bekommen habe? Dauert das jetzt eine Minute oder dauert das irgendwie ein paar Sekunden? Also
im Minutenbereich, glaube ich.
Im Minutenbereich? Ja. Ah, okay. Das heißt, obwohl die so schnell unterwegs sind und einem irgendwie alles in Nanosekundenauflösung liefern, brauchen sie einfach verdammt lange, um einem irgendwie erstmal was zu erzählen. Und warum ist die Datenrate so niedrig?
Das hat damit zu tun, dass ich diese hochauflösende Laufzeitmessung auch machen möchte gleichzeitig. Und deshalb kann ich die Datenrate nicht beliebig hoch machen und gleichzeitig aber auch sicherstellen, dass ich eben diese Laufzeitmessung im Nanosekundenbereich durchführen kann. Das schließt sich leider ein bisschen aus. Man kann da was optimieren. Das ist sicher, es ist sehr schlecht, was GPS uns da liefert. Galileo wird da mehr liefern und zwar um Faktor 5 teilweise, Faktor 10 sogar. Aber da gibt es Grenzen. Also wenn ich weiterhin diese hohe Laufzeitauflösung machen möchte, mit dieser Qualität auch, dann kann ich die Datenrate nicht beliebig hoch machen.
Ja, aber was würde denn dann passieren, wenn ich jetzt einfach dieselbe, ich meine, das ist doch nur die reine Information, ich bin jetzt hier und die Uhrzeit ist,
Ja, da ist noch mehr.
Da ist noch mehr. Aha, gibt's noch ein geheimes?
Nein, da gibt's nichts Geheimes. Also es werden noch mehr Korrekturdaten übertragen und dann müssen verschiedene, es muss auch noch die Rahmen synchronisieren, also die Message muss auch noch synchronisiert werden und richtig detektiert werden.
Okay, also sozusagen
erstmal
was senden, um zu sagen, jetzt geht's los.
Ja.
Sozusagen so Startsequenzen, Endsequenzen. Hier, das hat angefangen, hier jetzt zu Ende. Was für Korrekturen werden da noch gesendet?
Also es wird für die Uhren werden, glaube ich, Korrekturdaten gesendet.
Ach so, klar, damit die Bodenstationen sich da auch entsprechend wiederum auf die Zeit.
Ja, weil die Uhren im Satelliten sind auf die Bodensegmentzeit synchronisiert, weichen aber davon, haben einen gewissen Drift und da wird eine Korrektur übertragen.
Also okay, alles klar. Also wir stellen fest, Navigationssatellit sein, zumindest im GPS-System, ist ein mühsames Geschäft.
Ja.
Da gehen die Daten dann halt doch sehr langsam und sehr koordiniert raus, weil sonst würde das gar nicht anders funktionieren. Und es gibt eine ganze Menge auch mitzuteilen und deswegen muss der Empfänger, wenn er in diesen Kaltstartmodus kommt, überhaupt erstmal von jedem Satelliten den richtigen Moment finden, wo denn eine Nachricht überhaupt erstmal anfängt und dann muss sie auch fertig empfangen werden.
Ja.
Und das kann für jeden halt dann irgendwie 1, 2, 3 Minuten dauern, je nachdem, wie gut die Empfangsverhältnisse tatsächlich sind und wo man ihn jetzt in dem Moment auch gerade erwischt hat. Aber jetzt sagen wir mal, im günstigsten Fall, tolles Wetter, Ionosphäre hat Urlaub und ich bin auf dem Pazifik und ich sehe irgendwie ganz viele Satelliten, da ist es dann schon realistisch, dass man sich auch so in 2, 3 Minuten dann irgendwie eingefangen hat auf alles?
Ja, ich glaube, es ist im Bereich von 5 bis 10 Minuten ist irgendwo gut.
Okay. Und was meintest du vorhin mit diesem Almanach?
Ja, das ist das sogenannte, wie so ein Buch, wo diese ganzen Satellitenpositionen übertragen werden. Damit er weiß, damit er diese ganzen Positionen eben übertragen bekommt. Und wichtig ist vielleicht auch zu bedenken bei der ganzen Sache ist, dass die Satelliten ja nur eine endliche Leistung haben, die sie abstrahlen können. Also die sind nur endlich groß. Die Solar Panels können nur bestimmte elektrische Energie erzeugen. Und wir haben hier nicht wie bei einem terrestrischen System, da gibt's nicht irgendwie so einen Knopf, ja, wir wollen jetzt einfach stärker abstrahlen, dann drehen wir halt mal auf.
Ja.
Die Signale sind tief unterm Rauschen, wenn wir sie empfangen oder der Empfänger sie empfängt. Und es ist deshalb dauert es auch so lang. Also die Datenrate kann auch nicht beliebig erhöht werden, weil eben die Signalleistung sehr, sehr schlecht ist. Und sonst würden die Fehlerraten der Datenerkennung steigen sonst extrem an.
Ja, verstehe.
Also okay. Da hat man noch so ein Problem, dass man eben nicht, ich kann nicht dem Satelliten sagen, hey Mann, ich höre dich schlecht, sprich mal lauter. Das geht nicht.
Weil der flüstert sozusagen eigentlich immer mit der konstanten Geschwindigkeit.
Weil der brüllt eh schon. Der brüllt eh schon von seiner Position auf die Erde und hat nicht mehr sehr viel Spielraum, da noch lauter zu brüllen.
Und die laufen auch nur auf Solarpower.
Ja.
Also sie haben jetzt nicht noch irgendwelche Batterien oder Treibstoffvorräte.
Sie haben Treibstoff natürlich, um die Position zu klären. Soweit ich weiß, also sie haben da keine zusätzlichen. Die haben, glaube ich, die haben natürlich Batterien, um die Energie zwischenzuspeichern, denke ich, aber da ist kein Atomkraftwerk an Bord oder sowas.
Okay. So, das heißt, wenn ich so ein Almanach empfangen habe, das heißt, ich weiß, was gerade so fliegt und ich weiß auch, was quasi für mich so wichtig ist, aber das ändert sich ja auch laufend. Ne? Also kommt ja immer wieder ein neuer dazu.
Ja.
Aber weiß man dann sozusagen schon, was, also wenn ich sozusagen die 10, die ich jetzt maximal sehen kann, gesehen und verortet habe, dann weiß ich auch, wo die lang fliegen. Dann müsste ich ja im Prinzip auch schon wissen, wer als Nächste über den Horizont
kommt. Ja, das ist dann, wenn der Empfänger dann in diesem, wenn er sich einmal lokalisiert hat, dann ist er relativ gut, weil dann kann er ziemlich viel vorhersagen. Ich meine, das wiederholt, also was er sieht, wenn der Empfänger stehen bleibt und man nur die Satelliten über einen Tag, also bei GPS sind es 24 Stunden, dann wiederholt sich das wieder. Also dann sieht er das eigentlich das Gleiche nochmal. Mhm. Von daher, wenn er mal läuft, dann ist er sehr, sehr gut. Also das Problem ist, das wird jeder schon mal gesehen haben, wenn man aus der Tiefgarage sein Auto startet, seinen Navigationsempfänger anmacht, da jetzt klug die Adresse schon eingegeben hat und dann meint, wenn man dann rausfährt, dass man dann sofort los navigieren kann, dem ist leider nicht so.
Pustekuchen.
Ja, da braucht man dann, um das sofort zu können, da wären wir dann bei dem Assisted GPS. Wo ich über einen Kommunikationslink mit wesentlich höherer Datenrate diesen Almanach übertragen bekomme und verschiedene andere Zusatzinformationen und damit ist der Empfänger schneller bereit zu wissen, welche Satelliten gibt's, nach welchen muss ich eigentlich suchen. Damit wird er viel, viel schneller und er kann eben diese was man nennt Time to First Fix kann er wesentlich verkürzen.
Aber dieser Almanach ist ja sozusagen immer auch positionsrelativ. Also das ist sozusagen ein Informationsblatt.
Nee, das ist eine Position in einem die Erde umspannenden, oder die Erde ist, glaube ich, im Mittelpunkt dieses Koordinatensystems. Und damit ist es überall auf der Erde gleich.
Okay.
Ich befinde mich auch irgendwo in diesem Koordinatensystem. Und deshalb ist es immer die gleiche Information.
Das heißt, wenn ich einen GPS-Empfänger habe, der, sagen wir mal, parallel, also in Telefonen ist es natürlich jetzt hier, iPhone etc.
Super.
Die ganzen normalen Smartphones, die haben natürlich ohnehin schon Internetverbindung beziehungsweise haben Verbindung zu ihren GSM-Providern, die das ja auch mit anbieten. Und da kann dann quasi über so eine separate Datenanfrage gesagt werden, hier, hör mal, ich habe hier GPS, aber ich habe gerade keinen Plan, schick mal einmal nach.
Genau.
Und dann kriegt er sozusagen so den aktuellen Zustand des Systems, welcher Satellit gerade wo lang fliegt, und kriegt man dann sozusagen mit diesem Almanach auch schon so in etwa eine Vorstellung, wo man dann ist?
Ja, beim Assisted GPS natürlich, weil wenn ich mein Telefon habe, dann weiß der Provider, in welcher Zelle mich da gerade aufhalte und der kann dann schon mal ganz grob, und in der Stadt sind diese Zellen sehr, sehr klein, deshalb funktioniert es in Städten sehr, sehr gut.
Ja.
Dann weiß der schon ungefähr, also da wird es dann immer besser, die Information. Der weiß dann, du solltest eigentlich die 5 Satelliten sehen, nach den anderen brauchst du jetzt gar nicht suchen.
Also Almanach ist ja auch nicht besonders groß. Ich meine, wir reden ja nicht von viel Daten.
Nein.
Ist sozusagen für jeden, den einmal so eine Nachricht quasi, wie man sie empfangen würde. Bloß über den Satellitenweg dauert es halt eine Minute und so sind es aber dann auch nur ein paar Bytes.
Ja.
Das heißt, so ein kleines Datenpaket hilft dem Gerät schon weiter, um dann eben auch sofort zu sagen, okay, alles klar, jetzt sehe ich den und den. Das passt so jetzt hier gerade in mein aktuelles Weltbild hinein und jetzt kann ich exakt daraus berechnen. Wie genau kann GPS denn sein?
Das ist eine gute Frage. Also GPS in einer schönen Umgebung, das heißt also, wir befinden uns auf dem freien Feld irgendwo, kann es extrem genau sein.
As in?
Wenn ich, also ich kann in den Meta-Bereich kommen, ohne zusätzliche Hilfen.
Ja.
Wir können, wenn wir zusätzliche Hilfen einschalten, wie zum Beispiel Differential GPS, da bekomme ich von einer zusätzlichen Bodenstation, die hauptsächlich den Fehler in der Ionosphäre bestimmt, bekomme ich eine zusätzliche Nachricht geschickt, wieder über einen Kommunikationskanal, die mir den aktuellen Fehler, den ich auch sehen sollte, mitteilt. Und dann kann ich eine Korrektur vornehmen in meinem Empfänger, die diese Laufzeitunterschiede, die durch die Ionosphäre eingestreut werden, kann ich korrigieren und damit kann ich sehr, sehr, sehr genau werden.
Das heißt, dieser Fehler der Ionosphäre ist sozusagen so ein Bremswert. So ein,
ja, der ist einer der dominanten Fehler, würde ich sagen. Und zwar ist es ein Fehler, der über eine größere Fläche sozusagen in der Regel konstant ist. Das heißt, viele Empfänger sehen diesen gleichen Fehler und deshalb macht es Sinn, über solche Referenzstationen den Fehler zu bestimmen und dann an alle Empfänger in der Umgebung zu verteilen.
Ah, das heißt, so wie man sozusagen seine Zeit korrigieren kann, kann man auch sehen, alles klar. Mehrere Geräte stellen jetzt so eine Verzögerung fest, die eigentlich gar nicht sein kann. Alles wieder komplexe mathematische Zeitmodelle, die an der Stelle zum Tragen kommen. Und dann wird das sozusagen als die aktuelle Wetterstandsbericht, Ionosphäre, Wetterbericht.
Ja, das wird in guten Zeiten so angenommen. Da gibt es natürlich auch Probleme, weil die Ionosphäre sich lokal auch sehr stark ändern kann in Extremsituationen. Also wenn die Sonnenaktivität steigt, dann fängt auch unsere Ionosphäre an, sich, weil da fallen von der Sonne sehr viel Material auf die Erde ein, fängt die Ionosphäre an, sich auch darauf zu reagieren und kann so ein bisschen unruhig auch werden. Aber in der Regel ist es ein Effekt, der eher großflächig gleich ist. Und dann gibt es eben Effekte, die lokal nur jeder Einzelne sehen kann. Also diese Mehrwegeausbreitungen und teilweise auch Interferenzen, also Störungen durch andere Geräte oder durch andere Systeme, die sieht eventuell jeder nur punktuell in seinem eigenen Empfänger. Und da muss der Empfänger durch geschickte Signalverarbeitung, die kann ich nicht mehr durch irgendwelche Korrekturen korrigieren, die muss wirklich der Empfänger dann selbst korrigieren.
Mhm. Wenn jetzt sowas wie Sonnenwind da ein echtes Problem ist, heißt das, dass dann GPS so am Pol generell schlechter funktioniert? Dadurch, dass das Magnetfeld da irgendwie den ganzen Sonnenwind einfängt und damit Aurora Borealis ja allerlei Himmelszauber veranstaltet, kann ich mir ja vorstellen, dass da...
Also ich weiß, dass am Äquator die Ionosphärenaktivität viel, viel stärker ist.
Ach, wirklich?
Ja.
Okay, also der Pol ist...
Der Pol scheint nicht so
das Problem
zu sein.
Aha, okay, gut.
Aber das wahrscheinlich jetzt, ich sage sicher wieder was Falsches. Am Pol wird es.
Und das in einem Podcast.
Ja, ja, das ist.
Ja, okay, also es ist einfach sozusagen etwas, was sich permanent ändert, aber das System misst es, die ganzen Bodenstationen, sonstige Referenzempfänger, die vielleicht noch irgendwo installiert sind, nehmen diese Informationen mit auf und das wird dann quasi exklusiv an diese speziellen Referenzpunkte für das differenzielle GPS hinübermittelt. Sind denn das private Stationen oder ist es so, dass wenn ich jetzt einen entsprechenden Empfänger habe, dass ich alle möglichen Referenzpunkte automatisch auch mit nutzen kann?
Nee, das sind normalerweise Stationen, die für bestimmte Services aufgebaut werden und betrieben werden und da wird in der Regel kann man die nicht mit jedem Empfänger empfangen.
Was sind das für Services?
Also es gibt an einer Sache wird sehr, sehr viel gearbeitet. Man möchte eben dieses differenzielle GPS verwenden, um Flugzeuge zu landen. Und dann ist man bei einem sogenannten Ground-Based Augmentation System. Da sollen an Flughäfen solche Referenzstationen aufgebaut werden, die eben genau diese ionosphärischen Fehler bestimmen und viele, viele andere Dinge noch machen. Und da werden diese Informationen werden dann an die Empfänger in den Flugzeugen übertragen und die Flugzeuge, die sich in der gleichen Umgebung wie diese Referenzstationen befinden, können dann eben den ionosphärischen Fehler korrigieren.
Also das ist jetzt so für komplizierte Flughäfen in irgendwelchen engen Tälern.
Nein, nein, das wollen sie für alle. Also man hat ja generell an allen Flughäfen zurzeit bestimmte, also verschiedene Systeme, damit der Pilot auch bei schlechtem Wetter, bei schlechter Sicht weiß, wo er hinzufliegen hat. Und das möchte man in Zukunft ersetzen, weil diese Systeme schwierig sind, teilweise nicht so genau sind, teilweise schwierig zu warten sind, teuer sind. Ich brauche für jede Landebahn, für jede Richtung so ein System zum Beispiel zurzeit. Und in Zukunft möchte man dann nur noch eine Referenzstation haben, die diese, und das basiert auf diesem Prinzip des Differential GPS weitgehend, die dann eben diese Korrekturdaten an die Flugzeuge schickt.
Und das geht dann auch sozusagen über denselben Frequenzkanal?
Da gibt es spezielle Frequenzbänder, in denen dann diese Informationen an die Empfänger übertragen werden.
Das heißt, in den Flugzeugen. Okay, also das ist also eine exklusive Geschichte mit diesem GPS. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ach naja, jetzt hier für Bereiche wie Städte etc., wo man es halt auch mal ein bisschen genauer haben möchte, bauen wir einfach nochmal neben die GSM-Antenne auch nochmal so ein Differenzsender dazu und dann wird alles besser. So ist es nicht.
So ist es nicht, aber es gibt einen Differenzsender im Weltall. Ach. Also es gibt ein sogenanntes EGNOS-System. Das ist das European Geostationary Navigation Overlay System. Da gibt es mehrere geostationäre Satelliten, die diese Aufgabe übernehmen und die übermitteln sozusagen eine Ionosphärenfehlerkarte für ganz Europa.
Weil die ja immer sozusagen aus demselben Blickwinkel.
Und die haben da gibt es wieder ein Bodennetz und da gibt es eben haufenweise Referenzstationen am Boden für dieses EGNOS-System, die eben diese ionosphärischen Aktivitäten und andere Dinge messen. Und die Informationen werden gesammelt in einem zentralen Einrichtung und dort in einem Message gepackt, zu einem geostationären Satelliten transferiert und der strahlt die über ganz Europa ab. Da gibt es mehrere, ich glaube 2 oder 3 EGNOS-Satelliten, zurzeit glaube ich sind es 2, die machen das auf dem gleichen Frequenzband wie GPS. Das heißt, jeder GPS-Empfänger, der muss EGNOS verarbeiten können, das ist aber keine große Kunst, weil das die gleichen Signale sind und die gleiche Technik kann verwendet werden, der kann über EGNOS seine ionosphärischen Korrekturen bekommen.
Das ist aber noch eine relativ neue Geschichte.
EGNOS ist schon operationabel oder operationell.
Ich lese hier gerade, 2009.
Ja, ist ganz neu.
Und ab jetzt muss jeder neue GPS-Empfänger das auch können?
Es ist sicher gut, dass er es kann. Es muss nicht jeder können, aber es ist eine Möglichkeit.
Also wenn er es kann, also es gibt jetzt keine Vorschrift, was ein GPS-Chip können muss etc., sondern gibt es schon welche, die es können?
Ja, natürlich.
Okay, gut. Also das heißt, wenn ich jetzt mir ein GPS-Gerät kaufe und da steht drauf Super Yes, EGNOS. It runs with EGNOS, ja, dann habe ich sozusagen mein Weltall Differenz-GPS mit drin.
Mit dabei.
Weil ich einfach direkt von dem geostationären Satelliten in dem Fall keine Position und Zeit gesendet bekomme, weil die ist quasi implizit, sondern ich kriege sozusagen nur so einen, übrigens die Ionosphäre ist gerade
so und so.
So schlecht.
Ja. Man kann auch noch zusätzliche Daten übertragen, aber das ist die Hauptkomponente ist diese.
Also das ist ein ESA-Projekt.
Ja.
Und arbeitet aber quasi allen anderen Navigationssystemen zu.
Ja, also zurzeit unterstützt es halt GPS, weil das ist für uns das operationelle System zurzeit, soll aber auch in Zukunft dann auch Galileo unterstützen.
Und Wetter? Ist Wetter auch ein Problem? Regen hast du vorhin gesagt, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das was ausmacht. Also irgendwie muss man sich da Sorgen machen.
Ja, nicht so. Also Regen kann natürlich die Signalleistung beeinflussen, aber da gibt es, wie gesagt, im Empfänger ganz gute Modelle, eine Korrektur vorzunehmen. Das wird meistens im Empfänger korrigiert, die Einflüsse, die durch die Troposphäre entstehen.
Wie viel Luft ist denn noch in diesem GPS? Ich meine, wenn das so ein System ist, was sich durch die Verbesserung der Empfänger auch verbessert, wie zum Beispiel EGNOS auch noch miterkennen, beziehungsweise einfach leistungsfähigere Chips, die noch besser in der Lage sind, das eigentliche Signal herauszufiltern, von daher vielleicht nicht mehr so lange brauchen, um sich zu synchronisieren, den Almanach herunterzuladen etc. Ist da jetzt schon alles rausgeholt, was man aus GPS noch so rausholen kann?
Nee, die Amerikaner sind ja dabei, ihr System zu modernisieren. Also sie haben ja neue Signale definiert. Sie werden zusätzlich auch noch und zwar zivile Signale definiert. Also das ist sehr, sehr wichtig, dazu zu sagen.
Ja.
Sie haben eine neue Frequenz auch dazu genommen, das sogenannte L5-Band. Vorher hatten sie nur 2 Frequenzen belegt und jetzt sind es eben 3. Wobei da gibt's erst einen Satelliten, der da Signale darauf abstrahlt. Also die brauchen natürlich ein bisschen länger, um ihre Satelliten zu modernisieren, weil die wollen natürlich nicht alle wegschmeißen und sagen, ja, wir schießen jetzt hier ganz neue Satelliten, sondern die sind dabei so nach und nach ihr System zu verbessern.
Also jeder Satellit, der jetzt quasi
neu geschossen wird, ja, der hat neue Features an Bord.
Und wie schnell werden die so, wie häufig kommt da ein neuer hoch?
Ich glaube, dieses Jahr haben sie einen geschossen und sie haben da einen Plan, da kann man nachschauen, wann sie da Sachen planen zu
Doch schon launchen. Mehr als einer pro Jahr, weil sonst würde es ja nochmal 4 Jahrzehnte dauern.
Ja, die haben da einen Plan. Ich glaube, die wollen in den nächsten 4, 5 Jahren da ihre Konstellation erneuern.
Und dann hat man sozusagen GPS 2.0.
So eine Art, genau. Da wird Stück für Stück werden halt immer mehr Satelliten mit den neuen Features gestartet.
Und dann ist es noch genauer?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss bedenken, GPS, das ist immer ein bisschen, finde ich immer ein bisschen unfair, GPS zu vergleichen. Aber also das jetzige System, weil man muss überlegen, wir arbeiten mit einem Signal, das niemals dafür entwickelt worden ist, von privaten Nutzern verarbeitet zu werden, auch noch für diesen Zweck. Wir arbeiten mit einem militärischen Hilfssignal. Dieses Signal ist nur dafür eigentlich da gewesen, um dem militärischen Empfänger es zu ermöglichen, eine Positionsberechnung zu starten, das zu erleichtern.
Ja.
Und damit arbeiten wir, mit diesem Hilfsobjekt.
Das hat zwar, die Ergebnisse eigentlich ganz
ordentlich. Sind sehr, sehr gut. Ne? Ja, sie sind sehr ordentlich dafür. Und deshalb ist es, finde ich, ab und zu ein bisschen schwierig, GPS mit neu entwickelten Systemen wie zum Beispiel Galileo zu vergleichen, weil Galileo hat einen ganz anderen Anspruch. Die haben hauptsächlich zivile Nutzer im Auge. Sie haben dann einfach auch viel mehr jetzt Zeit gehabt, von dem GPS-Entwicklungen zu lernen. Und die Amerikaner, man muss jetzt ein bisschen noch warten, bis eben alle Satelliten diese neuen Features haben. Und dann denke ich, also der Endnutzer sollte vielleicht einfach noch ein bisschen da warten, um sein Urteil zu fällen.
Ja, ich wollte ja jetzt gar nicht über GPS herziehen, sondern es ist ja auch immer im Raum stehende Frage ist natürlich auch, naja, jetzt wenn wir GPS haben, dann ist ja alles super. Wozu brauchen wir denn dann überhaupt noch was anderes? Aber es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht auch andere Systeme bereits gäbe. Also es gibt GLONASS. Das System der Russen, das ist ja auch schon eine Weile in Betrieb. Ich weiß nicht, wann haben die damit angefangen?
Ja, ich glaube, es war ungefähr gleich mit den Amerikanern.
Und Galileo gibt es in dem Sinne noch nicht. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drauf kommen. Gibt es sonst noch was schon im Betrieb ist?
Es gibt einige Kompass-Satelliten von, das ist ein chinesisches System, was sich im Aufbau befindet. Es gibt, glaube ich, auch schon einen japanischen Satelliten, die haben so eine Art Hilfssystem für GPS betreiben die auch. Mhm. Das ist aber kein globales System, sondern ein lokales System. Ah. Die Satelliten sind nur lokal über Japan und in Umgebung sichtbar.
Das ist ein JPS, ein japanisches Positionierungssystem.
Ja, sowas ähnliches. Und dann gibt es noch die Inder planen auch noch ein lokales System aufzubauen, was auch GPS unterstützt.
Warum wollen die alle sowas haben?
Das ist auch ein Grund, denke ich, oder fast der wichtigste Grund, warum Europa auch ein eigenes System haben möchte. Wir wollen nicht abhängig sein von den Entscheidungen des Departments of Defense. Also wenn ich heute meine Firma oder meinen Service, den ich anbieten will, basierend auf Satellitennavigation mache in Europa, dann möchte ich eventuell nicht von den Entscheidungen des Departments of Defense abhängig sein, ob wann sie denn jetzt neue Satelliten schießen und wann sie das System anschalten, ausschalten. Die können beliebig da agieren. Und mit dem System Galileo habe ich immerhin die Beruhigung, sage ich mal, oder die Ruhe, dass ich da einen politischen Verantwortlichen greifbar vor Ort habe, dem ich sagen kann, hey, ich habe hier mein Business Case auf diesem System aufgebaut. Ihr habt mir eigentlich zugesagt, dass dieser Service funktioniert und jetzt geht es nicht.
Das heißt, die eigentliche Entdeckung ist, Satellitennavigationssysteme sind einfach eine tolle Sache, nicht nur um Panzer durch die Gegend zu navigieren, sondern damit kann man ganz viele andere Sachen machen. Wir haben ja auch schon so einiges aufgezählt und das kennt ja eigentlich auch jeder. Autonavigation, Flugzeugnavigation, Schiffsnavigation. Aber in Zeiten des mehr oder weniger universell vorhandenen Internets überall, zumindest so in den Ballungsräumen, Location-Based Services, das Ganze spielt sich ja immer weiter. Da gibt's einfach einen riesigen Hunger nach wirklich genauer Positionierung. Wie sind denn jetzt die Europäer an dieses Projekt Galileo herangegangen? Unter diesem ganzen Vorzeichen, man weiß schon, man hat schon viel Erfahrung gesammelt, es gibt sozusagen neue Anwendungen am Horizont. Welches Ziel wurde denn gesteckt, außer dass man jetzt was Eigenes haben will und wir bauen jetzt nochmal dasselbe nach? Hätte man ja auch machen können, dass man einfach seinen GPS-Klon ins Weltall klebt und dann macht es einfach genau das Gleiche.
Also man wollte noch, das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, man wollte dem Nutzer auch, das wird auch über diese Navigationsnachricht mitgeteilt, dann im Fall von Galileo, man wollte dem Nutzer eine Integritätsinformation zukommen lassen. Das heißt, funktioniert das System gerade so, wie es soll oder nicht? Das stellt nämlich GPS dem Nutzer nicht bereit. Und da gab es Fälle in der Vergangenheit, da haben 3 Monate lang ein Satellit eine Message geschickt, die unvollständig war oder falsch war. Und das hat natürlich keiner gemerkt. Daraufhin, aber die Amerikaner geben da keine Information darüber. Diese Information, und deshalb ist es, das ist auch eine Aufgabe dieser Differential GPS Stationen, die man verwenden möchte, um Flugzeuge, also in einem GBAS-System zu navigieren. Die müssen zum Beispiel auch die Signalqualität monitoren, sagen, ja, das Signal hat die Qualität so, dass wir auch wirklich ordentlich navigieren können, und viele, viele andere Qualitätsmerkmale überprüfen, bevor ich diesen Service benutzen darf oder kann oder zufällig benutzen kann, oder mit Zuverlässigkeit benutzen kann. Und Galileo wird viele, viele dieser Informationen dem Nutzer über das System mitteilen. Und das wird praktisch durch diese Bodenstationen, wird da die Qualität des Services überprüft. Mhm. Und der Nutzer kriegt eine Art Integritätsnachricht. Das heißt, ja, es ist alles super oder nicht. Okay. Und das heißt, man kann sagen, ja, bitte benutze jetzt gerade Satellit 5 nicht, weil der hat ein Problem. Bitte nicht benutzen.
Wie schwerwiegend ist denn das, wenn jetzt so einer eiert und einfach falsche Daten liefert bei GPS? Also wirkt sich das unmittelbar sofort exakt auf jeden Fall auf die Positionen aus?
Ja. Kann sich auf jeden Fall sofort darauf auswirken. Auf die Genauigkeit oder auf das, ich meine, wenn die Message-Falte falsche Daten enthält, kann zum Beispiel die Position des Satelliten völlig falsch sein, die man da übertragen kriegt. Also es wirkt sich eigentlich sofort aus. Es ist sehr, sehr gefährlich. Mhm. Also wenn ich mein Flugzeug landen will und genau in dem Moment, wo ich lande,
Ja, das ist schon so eine der Sachen, die man doch vielleicht eher verhindern möchte. Okay, also Datenintegrität.
Das ist einer der wichtigen Punkte für Galileo.
Ja.
Dann natürlich also diese 3-Frequenz-Möglichkeit, die Amerikaner erst jetzt so langsam schaffen, die wird Galileo von Anfang an schaffen.
Ja.
Sie werden sogar, also sie haben 3 Frequenzbänder, in denen Galileo Signale abstrahlen wird. Damit kann man verschiedene hochgenaue Positionierungen durchführen mit Trägerphasenmessungen und das bietet sehr, sehr viel. Man kann die Ionosphäre sehr schön vermessen damit.
Also, die Ionosphäre selbst?
Also die ionosphärischen Störungen.
Ach so, okay. Trägerphasen, was war das?
Ja, man misst, das macht man bei sehr hochgenauer Navigation. Man macht diese Laufzeitmessung basierend auf einer Phasenmessung. Also ich gucke mir an, ich habe ja da einen Träger, wo ich mein Signal aufmoduliere im Satelliten. Mhm. Und kann man so sehen, das ist eine Art Sinusschwingung. Und ich kann dann feststellen in meinem Empfänger, wie viele Sinusschwingungen passen in den Abstand vom Empfänger zum Satelliten. Und das macht dieser Empfänger, der weiß, in der wievielten Schwingung er ist und misst dann den Phasenunterschied. Und mit dieser Trägerphasenmessung kann ich sehr, sehr hochgenau navigieren. Mhm. Aber sehr, sehr, also man muss da einiges machen, damit man das ordentlich hinbekommt, aber.
Sozusagen auf Schwingungslänge.
Ja, genau. Also ich kann dann auf die Wellenlänge des Signals genau. Auf die Wellenlänge des Signals
Gigahertz
genau.
Ist das ja da schon.
Nicht im Zentimeterbereich.
Im Zentimeterbereich.
Ja, genau. Also die hochgenauen Empfänger arbeiten mit diesen Trägerphasenmessungen. Zum Beispiel, es gibt Plattentektoniker, die arbeiten damit, die Bewegung der Äquatorialplatten verfolgen. Die stellen GPS-Empfänger auf und beobachten die Trägerphasenmessung über sehr, sehr, sehr lange Zeiten und können dann eben diese Bewegung.
Aber machen sehen. Das derzeit noch im Meterbereich sozusagen?
Naja, die machen das schon im Zentimeterbereich.
Mit GPS?
Ja, mit GPS.
Ja, wie das denn?
Ja, mit Differential GPS und
so,
allem
okay.
Drum und dran.
Ja. Okay, ja, okay, aber dann braucht man sozusagen. Ja gut, so viele Platten gibt es ja jetzt auch wieder nicht. Also man sucht sich sozusagen die Punkte aus, wo man die GPS hat,
ja,
und steckt dann da einen Stift sozusagen in die Platte und guckt, wie sehr sie sich bewegt. Das heißt so auch für Erdbebenvorhersage etc. Aber das ginge dann mit Galileo sozusagen auch ohne die GPS, also ohne Differential.
Nee, das brauche ich auch. Also um die Ionosphäre zu korrigieren, brauche ich immer diese Differential GPS.
Und,
mit Galileo, wenn ich diese mehreren Frequenzen habe, die aber auch fairerweise GPS in Zukunft haben wird,
ja,
für zivile Nutzer, wird es dann auch funktionieren.
Gibt es denn irgendwas, was GPS in Zukunft nicht haben wird, was bei Galileo eingebaut wird? Also das wird bei GPS nicht nachgerüstet?
Soweit ich das verfolgt habe bisher, gibt es da keine.
Funktioniert immer sozusagen.
Ja.
Aha. Was steckt noch drin im Design von Galileo? Also wie hoch ist denn sozusagen die Nennauflösung? So die normale, ich habe jetzt
also
keine Differenz.
Auch im Meterbereich, aber ist um einiges besser als der normale GPS-Service, den wir jetzt empfangen können.
Also das heißt, die eigentliche Nutzauflösung ist zunächst einmal genauso groß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau ist, also die Schwankung, die
sind
ist viel
kleiner.
Niedriger.
Ja, viel niedriger.
Und wodurch wird das erzielt?
Das wird durch höhere Bandbreiten erzielt, die übertragen. Also die Signale haben in der Regel höhere Bandbreiten als bei GPS und durch ein clevereres Signaldesign. Was? Da hat man natürlich auch ein bisschen, man kann am Signal einiges ändern, sodass ich genauere Positionsbestimmungen und genauere Laufzeitmessungen durchführen kann. Und die Amerikaner haben das gemacht, basierend auf, das System wurde in den 70er Jahren designt und also man hat sich einfach in der Zwischenzeit mehr Gedanken gemacht, was kann man denn da noch verändern und verbessern, und das wurde in Galileo schrittweise gemacht.
Und wann kommt es?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also ist ja schon eine Weile unterwegs, ne? Also ich meine, aus welchem Jahr ist das Galileo-Design?
Ja, das Galileo-Design, das ist auch eine gute Frage. Das wurde 99, glaube ich, begonnen damit, um den Dreh rum.
Mhm.
Das Signaldesign wurde erst vor 2 Jahren vollständig abgeschlossen.
Ach so.
Und also das ist ein Prozess, der gestartet ist. Und das Systemdesign, glaube ich, ist auch erst 2-3 Jahre wirklich abgeschlossen, befindet sich aber zurzeit im Aufbau und natürlich auch noch im Umbau. Also da findet man natürlich immer noch Dinge, die verbessert werden müssen, die man vielleicht in der Planung nicht alle berücksichtigt hat. Dann gibt es verschiedene andere Probleme noch, die technisch zu lösen sind. Also das System befindet sich noch im Aufbau und Teil und in der, sagen wir mal, in der finalen Entwicklung auch noch in dem Aufbau.
Das heißt, es steht jetzt schon fest, So soll es sein.
Ja, ja, das steht fest.
Das ist jetzt sozusagen durch.
Ja.
Es wird jetzt keine nennenswerten Änderungen geben, die das Basisdesign verändern. Was findet dann derzeit statt?
Der Aufbau. Also der Aufbau der Bodenstationen.
Ja.
Die Produktion der Satelliten. Also da werden die ersten 4 Satelliten werden Ende nächsten Jahres geschossen. Sind 2 Testsatelliten jetzt schon im Orbit, wo man auch schon Galileo empfangen kann.
Ende 2011,
ja, genau.
Ja, mal ein bisschen zukunftsorientiert formulieren.
Ende 2011 kommen die sogenannte In-Orbit-Validation-Phase, oder die hat schon begonnen, aber da werden dann eben die Satelliten geschossen dazu. Das heißt, da mit diesen 4 Satelliten, da sind wir wieder bei den 4, mit denen kann ich eine Positionslösung durchführen. Damit wird das System getestet dann. Also das Bodensystem, die ersten Nutzerempfänger werden damit getestet. Das wird jetzt in den nächsten Jahren noch laufen.
Mhm. Die dann aber auf unterschiedlichen Bahnen unterwegs sind. Das heißt, man hat nur einen zu bestimmten Zeiten des Tages wirklich mal alle 4
genau,
im Blick.
Genau, ja, also da, genau, das ist richtig. Da gibt's nur bestimmte Zeiten an bestimmten Orten, wo man dann immer wieder diese 4 Satelliten.
Immer eine Viertelstunde, da mal eine Viertelstunde, ja, und ist das Ding wieder weg.
Also ist noch nicht richtig nutzbar.
Ja, ja, klar. Aber man kann zumindest schon mal gucken, wenn die jetzt sozusagen die 4 wären, die ich sehe, und jetzt sehe ich sie halt gerade mal, dann kann man eben auch mal wirklich den Empfänger machen.
Ja.
Hat man nicht irgendwie ein riesiges Problem damit, dass GPS einfach schon da ist?
Ja, ja, natürlich. Das ist
also, ich meine,
da hat man natürlich, da kommt natürlich immer jeder und fragt, ja, wieso brauchen wir das? Wir haben doch schon, läuft doch schon.
Unabhängig von dem Brauchen. Ich meine, dass man das haben will und dann, wenn es da ist, das natürlich auch gebrauchen kann. Okay, aber man will ja auch einen hohen Grad an Adoption haben. Man will ja auch, dass es dann benutzt wird, weil es jetzt einfach nur so aus Spaß und Erfreut hochzuschicken mit, naja, jetzt haben wir unser System, ist total unabhängig, ja, aber keiner benutzt es, ist ja auch Quatsch. Was sind denn dann sozusagen die Incentives, um auch wirklich zu einer Nutzung von Galileo zu kommen? Also wer scharrt denn jetzt schon mit den Hufen und möchte gerne Galileo haben, weil es ihm dann ab dem Moment, wo es läuft, auch wirklich das etwas bietet, was derzeit nicht gemacht werden kann.
Also ich denke, die Luftfahrtindustrie scharrt da mit den Hufen. Also die wollen ganz schnell, möglichst schnell diese, wie wir besprochen haben, diese Landung von Flugzeugen mit Satellitennavigation, da erhoffen die sich große Kostenreduktion.
Ja.
Es gibt auch, denke ich, einige Leute, also man wird es merken, auch die Leute in der Stadt, die navigieren wollen, werden es merken, weil die Galileo wird mit GPS interoperabel sein. Das heißt, ich empfange GPS-Satelliten und Galileo-Satelliten im gleichen Frequenzband.
Also ein Galileo-Empfangsgerät kann auch GPS empfangen.
Ja. Okay. Und damit habe ich, wenn ich in meiner Straße mit hohen Häusern stehe, wo ich sehr viel meiner Umgebung abgeschirmt ist, habe ich auf jeden Fall eine größere Wahrscheinlichkeit, mehr Satelliten zu sehen, wenn ich 2 Systeme verwenden kann. Und damit wird.
Ach, das heißt, es ist sozusagen, er würde quasi alle Satelliten heranziehen für eine Berechnung.
Genau, ja.
Weil die ja im Prinzip auch nichts anderes tun,
ja,
als die GPS.
Man kann das alles verbinden, da gibt es ein bisschen Probleme um die Zeitskala von GPS mit Galileo, die sind nicht synchronisiert zu synchronisieren. Aber das kann man alles machen, der Empfänger ist dazu in der Lage und die Systeme werden da auch in ihrer Message eventuell gewisse Daten austauschen, damit der Empfänger das leichter machen kann. Das sind auch wieder Dinge, die in der Message übertragen werden und das wird dem Nutzer, denke ich, auch jedem von uns auf der Straße helfen, dass ich mit meinem iPhone-Telefon hier einfach nicht nur drei Satelliten, sondern 4, 5 sehen kann, dass ich halt 3 GPS, 2 Galileo-Satelliten habe, oder ich kann einfach mehr Satelliten sehen und dadurch wird mein Fehler einfach auch geringer.
Aber das hätte man ja im Prinzip mit dem GLONASS auch schon machen können.
Ja, mit GLONASS kann man das auch schon machen. Da gibt es auch schon lange kombinierte Empfänger. Nur GLONASS ist nicht ganz so interoperabel mit GPS. Also die GLONASS verwendet ein grundlegend andere Technik. Also die verwenden nicht diese CDMA-Technik bisher, sondern die verwenden eine Frequency Division Multiple Access Technik. Das heißt, jeder Satellit hat ein gewisses Frequenzband, wo er drin sitzt und permanent abstrahlt. Und die Empfängertechnik für GLONASS ist also grundlegend verschieden von der von GPS. Und deshalb ist es nicht so ganz so attraktiv
gewesen. Das heißt, Galileo ist auch technisch bewusst an GPS orientiert,
ja,
um einfach auch eine Kompatibilität der Endgeräte von vornherein zu ermöglichen. Und ja, in dem Moment, wo Galileo läuft, ist es jetzt für einen Hersteller kein unlösbares Vorhaben, schnell etwas zu machen, was jetzt keinen nennenswerten Mehraufwand hat, abgesehen jetzt natürlich von der ganzen Software, die da erstmal natürlich bewältigt sein muss, aber es ist jetzt sozusagen technisch ist es auch nur so, der Chip, der empfängt und er sieht dann halt nicht nur GPS, sondern eben auch noch Galileo und kann sich dann eben seinen eigenen Reim daraus machen.
Genau, ja.
Verstehe.
Und dann gibt es eben verschiedene Anwendungen, die natürlich diese Integritätsinformationen gerne haben und unbedingt brauchen. Also wenn ich zum Beispiel meine Züge damit irgendwie besser logistisch ordnen möchte, bisher ist es ja in solchen riesen Block, hat man immer einen Block, da fährt es der Zug ein, da hat er sein Signal und dann gibt es verschiedene Systeme am Boden noch, die Position des Zuges feststellen können, aber das ist sehr ungenau, was da bisher verwendet wird. Aber also es sind solche speziellen Anwendungen, das nennt man diese sicherheitskritischen Anwendungen. Das klingt jetzt so militärisch, ist aber ein Sicherheits-, also wo ich etwas sehr genau mit hoher Zuverlässigkeit machen möchte. Mhm. Und diese ganzen Leute, die das machen wollen, die, denke ich, warten sehr, sehr dringend oder mit hoher Erwartung an Galileo, weil sie das brauchen werden. Sie werden diese Integritätsinformationen bekommen, die sie brauchen, um mit der nötigen Sicherheit diesen Service anbieten zu können.
Mhm.
Und wenn sie diese Sicherheit nicht haben, müssen sie eben sehr, sehr viel Aufwand leisten, um mit GPS diese Sicherheit gewährleisten zu können.
Zeichnet sich denn das schon ab, dass in dem Moment, wo Galileo läuft, also wann soll denn der letzte nennenswerte, also der letzte benötigte Satellit offiziell fliegen?
Also für mich ist es unklar. Also die Pläne sind, glaube ich, dass es so bis 2016 vollständig fliegt, aber das ändert sich schon seit einigen Jahren immer wieder. Ist auch ganz normal für große Raumfahrtprojekte. Die Zeitpläne ändern sich da leider sehr, sehr häufig, weil man immer wieder politische, also in Europa auch politische Probleme hat. Man muss immer alle Mitgliedstaaten unter einen Hut bringen. Die müssen alle immer noch davon begeistert sein. Die müssen immer noch sehen, dass sie alle den gleichen Nutzen davon haben. Und auf der anderen Seite hat man doch immer wieder auch technische Probleme, die man bewältigen muss, auf die man vorher eben nicht durchdacht oder auf die man vorher eben nicht eingeplant hatte.
Aber unterscheidet sich da Galileo jetzt von anderen Raumfahrtprojekten? Weil ich meine, solche Bedenken und Probleme gibt's ja vermutlich bei jeder Mission.
Also soweit ich habe jetzt noch nicht so viele Missionen verfolgt, aber soweit ich das von Kollegen weiß, die viel in Projekten gearbeitet haben, wie gesagt, das ist relativ normal für Raumfahrtprojekte, dass sie relativ viel Verzögerung haben.
Das heißt, das liegt jetzt nicht spezifisch daran, dass es sich hierbei jetzt um Satellitennavigation Nein. handelt, sondern das ist einfach das Problem, was man einfach hat, dass man so viele Interessen eben zusammenbringen muss. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass der unmittelbare wirtschaftliche Nutzen natürlich bei einem Satellitennavigationssystem, haben wir ja schon einige Ideen genannt, wo das zum Einsatz kommen könnte, so direkt und immanent ist, dass die Diskussion darüber einfach auch ein bisschen heißer geführt wird als potenzielle Erkenntnisse über Asteroiden, ja, die man vielleicht bei irgendeiner Fernmission bekommen
ja,
könnte.
Ja, da spielt es nicht so eine Rolle für den Bürger oder für mich und dich, ob die Sonde so und so zwei Jahre später fliegt oder nicht, weil aber bei Galileo, ich finde es auch schön, dass die Öffentlichkeit sich dafür so interessiert, weil das ist eine Infrastrukturmaßnahme für Europa, die sehr, sehr wichtig sein wird für die Zukunft.
Ja. 2016.
Ja, also mich bitte nicht festnageln und dieses.
Nee,
dieses,
aber ich meine, jetzt haben wir Ende 2010, das ist ja jetzt dann auch so lange gar nicht mehr hin.
Nee, also da kommen jetzt eben es kommt als nächstes diese 4 Satelliten und dann wird aufgerüstet auf 14. Da kommen dann 14 weitere, das ist die nächste Ausbaustufe und dann geht's hoch auf die 30. Später danach.
Und 30, also ähnlich wie bei GPS, das heißt auch da hat man so 28 in Betrieb und zwei fliegen so als Backup.
Ja, so ähnlich, glaube ich, sind, ja, ja.
Das heißt, man kann sagen, dass GPS in der Hinsicht eigentlich auch schon so das Optimum gefunden hat. Also da gibt es jetzt keine neue Entdeckung.
Ja, die Bahnen sind anders. Die sind für Galileo sind die Bahnen so optimiert worden, dass der Service über Europa natürlich am besten ist, dass ich da möglichst viele Satelliten gleichzeitig sehe und möglichst häufig in guten Konstellationen.
Ja.
Das, da gibt es, glaube ich, nur zwei Bahnen. Ja.
Nur zwei anstatt der sechs wie bei GPS.
Drei gibt es, genau. Drei und bei GPS gibt es sechs, genau. Das ist ein bisschen anders organisiert, aber damit der Service über Europa besser ist. Die Amerikaner haben es besser, haben es halt so optimiert, dass es über Amerika und über dem nördlichen Hemisphäre gut ist und die Europäer organisieren das halt so ein bisschen anders.
Ja. Das heißt, drei Bahnen, das heißt, da ist dann quasi mehr los auf einer Bahn.
Ja.
Fliegen dann die Satelliten immer im gleichen Abstand oder ist es
ja, gar soweit, nicht mal so gesagt? Ja, soweit ich weiß, wird der Abstand gehalten. Ja.
Okay. Und mal überlegen, die fliegen da alle so rum. Haben die dann auch denselben, also in etwa auch denselben Orbit wie GPS? Oder sind die tiefer oder höher?
Ich glaube, sie sind tiefer, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay. Ja, was mich ja, also wo ich jetzt gerne noch mal ein bisschen nachhaken würde, um da noch mal so ein bisschen auch das Hirn in Bewegung zu bekommen, ist so mit diesen Anwendungen. Ich meine, jetzt haben wir ja gehört, okay, Integrität, das System kann sagen, ich bin kaputt. Das ist super. Ja, aber das ist ja jetzt erstmal so keine neue Qualität. Also ich meine, das ist eine neue Qualität, aber es hilft mir dann in dem Moment nicht wirklich weiter, weil er sagt mir nur, mit verlass dich mal nicht auf mich. Aber in dem Moment, wo man sich drauf verlässt und man kann ja wohl davon ausgehen, dass es die meiste Zeit das sehr wohl tut, dadurch, dass hier gleich mit drei Frequenzen gearbeitet wird und man eben durch diese Phasenauswertung diese hochgenaue Messung vornehmen kann und dann eben im Zentimeterbereich, was für Anwendungen sind denn da noch im Gespräch? Also es gibt ja da auch ein Marketing für dieses
ja, natürlich,
System.
Ja,
so,
ja.
Ich meine, die müssen ja nach außen gehen und sagen, hier toll, Zentimeter Abstand.
Ja, wenn ich mein Auto so genau positionieren möchte, dass ich die Spur detektiere, in welcher Spur ich fahre, dann brauche ich eine Zentimetergenauigkeit. Eine Metergenauigkeit reicht mir da nicht. Da weiß ich nicht, ob ich genau in der Spur fahre.
Ah, das heißt also ein Navigationssystem mit Galileo, was wird dich jetzt auf Zentimetern basiert? Kann einem auch sagen, du bist auf der richtigen Spur,
ja,
um jetzt hier rechts abzubiegen.
Ja, und da kann ich eventuell die Finger vom Steuer lassen und und das System
würden
sagt
Sie
sich das alleine.
So trauen.
Das Gleiche ist für Anwendungen im Zug, für Zuganwendungen, für da muss ich auch wissen, auf welchem Gleis ich bin.
Ach so, ich dachte, ob man schon entgleist ist.
Ja, die Informationen kriegt man nicht über das Satellitennavigationssystem.
Ja.
Aber das ist auch wichtig. Da reicht mir Metergenauigkeit nicht aus. Also
sozusagen als Sicherheitssystem.
Ja.
Nach dem Motto, hier Weiche falsch gestellt, zack, gleich mal Notbremsung einleiten.
Sie sind hier auf dem falschen Gleis.
Mhm.
Ist eventuell, Metergenauigkeit reicht mir hier nicht aus.
Ja, das stimmt.
Beim Flugzeug habe ich die gleiche Geschichte. Also da möchte ich am Ende auf mehrere, also da reicht mir eventuell noch eine Metergenauigkeit ein bisschen aus, aber ist schwierig. Ich möchte das Flugzeug in einer Touchbox, die irgendwie 10x10 Meter ist, reinbringen, damit es genau da aufsetzt auf der Landebahn, dass ich da nicht zu weit links, nicht zu weit rechts bin. Ja, da ist es auch wünschenswert, in eine hohe Genauigkeit zu kommen.
Das heißt, man kommt dann so langsam wirklich in dieses vollautomatisierte Landen rein?
Ja, das ist angedacht.
Was heute so noch gar nicht.
Es gibt ein teilautomatisiertes Landen, soweit ich das weiß.
Ein teilautomatisiertes, aber es ist halt schon immer noch die Hand am Knüppel.
Ja, die Hand ist am Knüppel. Ja. Mhm. Die wollen bis zum Touchdown, wollen sie, dass der Pilot bloß nichts mehr berührt. Ja,
die machen immer nur alles kaputt.
Die erhoffen sich, also das habe ich so habe ich es verstanden. Die Airlines erhoffen sich dadurch eben längere Wartungsintervalle, weil die vertrauen, die sagen, der Pilot macht Fehler, das System macht die weniger Fehler.
Hm. Und der Klassiker, die Schiffe. Ich habe gehört, dass manche Schiffe auch schon mit mehreren Empfängern da gleichzeitig ausgestattet sind.
Ja.
Warum?
Da geht es darum, dass man eben versucht, Genauigkeit zu erhöhen, weil ich lokale Effekte habe. Also ich habe eventuell mehrere Empfänger auch an meinem Schiff, weil ich nicht genau weiß, was habe ich da für Ausbreitungscharakteristiken, und ich möchte dann einfach über die Fehler praktisch sozusagen mitteln. Also ich habe dann mehrere Empfänger, die mir eine Information liefern, und ich möchte da Robustheit erreichen.
Robustheit?
Ja, ich kann dann,
dass man irgendwie sicher ist, dass man im richtigen Ozean ist, oder?
Ja, wenn einer der Empfänger leicht abweicht von allen anderen und die anderen sind ungefähr im gleichen Wert, dann weiß ich, oh, mit dem einen stimmt irgendwas nicht.
Achso, sozusagen um eine Ausfallsicherheit der Empfänger sicherzustellen.
Ja, aber auch es kann in der Nahumgebung der Empfänger irgendwas passieren, sodass ich irgendeine besondere Mehrwegeausbreitung habe, die erhöht dann auch meinen Fehler. Und da, wenn ich mehrere Empfänger gleichzeitig beobachte, kann ich eben solche Fehler auch sehen durch mehrere Empfänger. Was wir viel machen hier, ist, dass wir Empfänger benutzen mit mehreren Antennen. Da kann ich dann noch räumlich mein Signal, also da hatten wir am Anfang drüber gesprochen, dass wir mit dem normalen Empfänger keine räumliche Orientierung des Signals feststellen können. Wenn ich jetzt mehrere Antennen habe an einem Empfänger, dann kann ich das. Dann kann ich praktisch im Raum abtasten. An verschiedenen Orten und kann dann eben auch feststellen, wo kommt denn mein Signal her? Und ich kann auch räumlich dann filtern.
Man kann also auf diese kurze Distanz noch unterscheiden, ob das Signal in der einen Antenne vor einer anderen Antenne ankommt?
Genau, ja.
Puh.
Das kann man machen, das ist relativ...
Da reicht aber die Nanosekunde schon nicht mehr aus, oder?
Nee, da ist man... Aber das macht man über Phasendifferenzen, das macht man nicht über Laufzeitunterschiede.
Ah.
Man nimmt, genau aus diesem Grund nimmt man an, dass diese Laufzeitunterschiede sehr, sehr klein sind, aber die Phasenunterschiede, da bin ich im halben Wellenlängenabstand wieder ungefähr unterwegs, also kleiner als eine halbe Wellenlänge sind die Antennen auseinander dann.
Was ist die Wellenlänge?
Kleiner als eine halbe Wellenlänge.
Wie lang ist die Welle?
Bei L1 irgendwo 19 Zentimeter, also ich bin dann hier bei 10 Zentimeter Abstand ungefähr, 9,5.
Okay, das heißt also, ein Gerät mit mehreren Antennen müsste sozusagen mindestens diese 10 Zentimeter Abstand haben zwischen den Antennen, dass
genau.
man auch wirklich zuverlässig sagen kann, hier ist eine Phase mehr verwendet worden als da,
ja.
Also kam es da zu spät an. Also
die müssen kleiner als die halbe Wellenlänge sein, die Abstände, sonst habe ich Mehrdeutigkeiten, sonst weiß ich nicht mehr, wie viele Wellenlängen dazwischen liegen.
Ah, okay.
Und mit diesen Mehrantennenempfängern kann ich viele dieser lokalen Effekte sehr, sehr gut unterdrücken. Also Mehrwegeausbreitung, ich kann auch Interferenzen unterdrücken, weil ich kann feststellen, aus welcher Richtung kommt das? Ist das mein gewünschtes Signal oder nicht? Und kann dann so eine Art räumliche Filterung machen.
Heißt das, dass die Antennen immer so im Kreis angeordnet sind?
Die können beliebig angeordnet sein. Also Kreis ist nett, man kann sie im Quadrat aufstellen.
Okay, und wie viel braucht man so, dass man da wirklich eine zuverlässige...
Also 4 wären schon ganz nett, denke ich. 4.
Aber könnten auch mehr
9,
sein.
9, ja, das kann mehr sein.
Umso mehr, umso besser.
Ja, wir untersuchen diese Prinzipien halt für sich, genau für diese sicherheitskritischen Anwendungen, wo ich nämlich an meinem Empfänger sehr, sehr sicher sein möchte, dass ich keine Mehrwegeausbreitung empfange und dadurch Fehler einfange.
Also Mehrwegeausbreitung haben wir so noch, glaube ich, gar nicht genau erklärt. Das ist jetzt sozusagen Reflexion am Haus, solche Geschichten.
Ja.
Wird denn dieser Frequenzbereich von so vielen Materialien gut reflektiert?
Anscheinend schon, ja.
Anscheinend?
Ja, so die...
Weiß man das nicht genau?
Doch, das weiß man.
Was ist das so? Glas oder Stein auch? Oder
ja,
Metall?
Hauptsächlich Metall, Glas, glatte Flächen. Und dann eben mit dem, ja, es kommt immer auf diese Materialeigenschaften an, aber man hat da schon sehr, sehr starke Echos von Hauswänden und.
Das heißt, in dem Moment, wo ich quasi so ein Mehrwege, also es kann ja dann, ich kriege ja dann sozusagen von einem Satelliten das Signal mehrfach.
Ja.
Weil
dadurch
ich kriege
sowohl
sozusagen direkt und ich bekomme es einmal um die Ecke.
Genau.
Und dadurch, dass ich mit mehreren Antennen messe, kann ich jetzt sagen, ah, der kam mal wieder von links nach schräg, aber der Satellit hat ja eigentlich gesagt, dass er da oben ist.
Ja.
Beziehungsweise das muss ich ja eigentlich alles aus dem Signal herausrechnen. Aber ich weiß es vielleicht so in etwa.
Ja, man weiß es. Also wenn ich meine Position einmal so ein bisschen gekannt, okay, also man kann so ein bisschen was machen.
Also es ist mehr so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung an der Stelle, dass man sagt, das kann jetzt eigentlich nicht das richtige Signal sein, weil er müsste ja eigentlich da sein, weil vorhin war er da ja auch.
Ja.
Und jetzt kommt hier auf einmal dieses Teil rein und will mir irgendwie meine Berechnung verhageln, die ignoriere ich jetzt einfach.
Genau,
mal.
Geh weg. Blockiere ich einfach, dann nagel ich ein Brett davor und dann kommt er nicht mehr.
Pfiffig. Das heißt, man gewinnt dadurch jetzt nicht im eigentlichen Sinne mehr Auflösung. Diese Auflösung ist eigentlich festgelegt durch diese Frequenz und durch diese Phase. Also es ist halt einfach dieser Zentimeter, aber wenn das irgendwie in der,
ja,
wenn
doch
die
noch
Wellenlänge 10 Zentimeter ist, wie kann man da eine Zentimeter Genauigkeit rausrechnen?
Doch, man kommt dann runter, man misst diese Phase. Ja, ich meine, wenn ich weiß, ich bin in dieser Wellenlänge,
ja,
und dann ist eine Wellenlänge 20 Zentimeter.
Okay, man sieht ja, wie sie hoch und runter geht.
Da kann ich beliebig reindeuten, also völlig egal, ich bin immer im Zentimeterbereich mit meinem Fehler.
Ja, okay.
Wo jetzt genau der Abstand in dieser letzten Wellenlänge ist.
Mhm. Pfiffig. Das heißt, mit diesen Mehrwege-Ausschlussverfahren sozusagen kann ich Empfänger bauen, die einfach gegen Einflüsse, insbesondere in so kritischen urbanen Gebieten, besonders resistent sind.
Ja.
Sodass man sich eben auch hier nicht nur auf die Aussage des Systems, wie gut es selbst funktioniert, verlassen kann, sondern dass ich auch eine Aussage über die Qualität des Empfangs treffen kann, beziehungsweise von vornherein ausschließen kann, dass mir da irgendwas die Berechnung verhagelt. Das heißt, ich habe nicht nur jetzt ein Zentimeter, der errechnet wurde, sondern ich weiß auch, der stimmt.
Ja.
Und wo braucht man das?
Also das braucht man zum Beispiel für diese Referenzstationen an Flughäfen, unserer Meinung nach. Also,
ja, okay. Die Plankentektonik.
Die Leute könnten das vielleicht auch brauchen, aber dann geht es halt, wenn ich Schiffe navigieren möchte, große Maschinen. Also Bagger, Holzerntemaschinen, da sitzen teilweise Leute drin, die im Wald rumfahren und die wollen einen Baum finden, den der Förster markiert hat, den sie jetzt fällen sollen. Und der Mann in der Maschine weiß aber meistens nicht, wo der Baum ist. Und damit er nicht ewig im Wald rumkrauchen muss und diesen Baum sucht, hat er seinen Navigationsempfänger und kann dann direkt da hinfahren mit möglichst wenig Zerstörung.
Aber gerade im Wald hat man doch überhaupt gar keine Sicht.
Genau, da kommen jetzt auch diese Mehrantennensysteme, die eigentlich da einen großen Vorteil bieten, weil je mehr Antennen ich habe, desto stärker kann ich auch mein Signal stärker empfangen, weil ich durch diese Mehrantennen kann ich die Richtcharakteristik meiner Antenne in Richtung des Satelliten verstärken.
Ja.
Weil ich praktisch einen Filter ausbilde in
größeres
diese Richtung.
Ohr sozusagen.
Ich kann mein Ohr vergrößern, ja, und damit habe ich auch im Wald bessere Möglichkeiten, genauer zu navigieren.
Das ist irgendwie teuer.
Das ist teuer, groß, macht viel Spaß daran zu arbeiten, weil es kompliziert ist. Aber wir müssen nur warten, wie alle Dinge, das ist hauptsächlich eine Sache, die im Digitalen passiert. Man hat natürlich mehrere Antennen, das ist schon mal, muss man mehr Geld ausgeben dafür.
Aber die Antennen sind nicht im eigentlichen Sinne das Teure.
Nein, und dann hat man die Empfangshardware, die muss man halt vervielfachen. Aber das sind Dinge, die nicht besonders teuer sind. Aber natürlich im Mobilfunkbereich, da spielt jeder Cent eine Rolle, ob ich was verkaufe oder nicht. Aber über die Anwendungen, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, da spielt es eigentlich keine Rolle, ob der Empfänger ein paar tausend Euro mehr oder weniger kostet, weil das Gesamtprodukt schon so teuer ist. Da spielt es keine Rolle. Und es bietet natürlich eine Menge Sicherheit. Und,
genau,
also ich brauche diese
auch so
Sicherheit.
Groß ist, ja. Echt einen einzelnen Baum finden, das ist ja auch wirklich krass.
Und dann geht es darum, ja, die wollen riesige Bagger in Minen und an Großbaustellen über 24 Stunden laufen lassen, auch in der Nacht, und da ordentlich navigieren. Und also das sind so Anwendungen, die wir schon so.
Das heißt, was so wirklich auch da dahinter steht, unter anderem, ist die auch ein hohes Maß an Maschinenautomatisierung.
Ja.
Das ist sozusagen das Letzte, was wir jetzt noch so brauchen, um so richtig so eine Maschinenarmada da übers Land fahren zu lassen. Na, da werden sie ja wieder alle schreien, wegen der Rationalisierung.
Nee, nee, da muss schon noch einer in der Maschine sitzen, aber der weiß dann wenigstens ganz genau, wo er ist und er kurvt nicht irgendwo. Also das sind so logistische Probleme auch. Also wie das auch im Hafen, wenn ich Container organisieren will, da kann ich auch mit differenziellem GPS und solchen, da könnte ich mir vorstellen, dass man auch solche Mehrantennensysteme braucht, weil zum Beispiel, ich glaube in Rotterdam ist es, da fahren diese Laster, die Container transportieren, die fahren automatisch, da sitzt keiner mehr drin. Mhm. Die fahren jetzt zurzeit an so Boden, die orientieren sich an Kabeln oder ich glaube, es sind irgendwelche Metallstreifen, die im Boden eingebaut sind. Damit können sie aber nur auf diesen vorgegebenen Routen fahren, sind ein bisschen eingeschränkt. Und wenn man das Ganze natürlich mit GPS oder mit Satellitennavigation macht,
dann könnte man sozusagen schon so ein ameisengleiches Gewusel organisiert bekommen.
Genau.
Auch auf Flughäfen.
Völlig beliebig. Man braucht keine Führungsschienen und nichts. Und
ja. Das so ein beruhigendes Gefühl gibt, wenn man dann aus seinem Flugzeug schaut nach der Landung und alle fahren mit voll Karacho aufeinander zu, treffen sich aber nie, weil sie sozusagen auf den Zentimeter in ihrer.
Also ich wäre da beruhigter. Also ich war als Kind
das kann nur der Ingenieur sein.
Ich war als Kind eines dieser Kinder, was öfter mal bei der Landung im Cockpit war und dann auch danach. Und jedes Mal ziehen die Piloten also einen Plan raus. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Zum Gate so und so. Ach, bieg doch hier mal ab. Und dann sind sie wieder mit ihrer Bodenkontrolle in Kontakt. Ja, wir biegen jetzt bei Punkt so und so rechts ab. Und dann sagt er, ja, gut. Und dann, also wenn man das, ich habe das mehrfach so als Kind in Erinnerung, dass das so war, vielleicht ist es heute anders, es ist ja auch schon ein bisschen her, aber ja. Das sind solche Dinge, die, denke ich, verbessert werden können und auch gerade diese Taxing-Organisation, da wird viel drüber gesprochen, dass man da optimieren muss und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es heute noch so ist. Ist nicht schlimm, die fahren halt da so rum, da passiert auch nichts. Es gibt eine Bodenkontrolle, die das im Griff haben, wer da wo rumfährt. Nur ich denke, die Ordnung kann man sicherlich verbessern.
Ist denn bei Galileo dann auch sozusagen jede Auflösung für jedermann verfügbar?
Ja.
Das heißt, es gibt da keine gesperrten Bereiche.
Es gibt einen Public Regulated Service, der nicht für alle zugänglich sein wird, der eine sehr hohe Auflösung bietet, aber es gibt einen offenen Service, der eine wesentlich höhere Bandbreite sogar hat, wenn man den nutzen möchte.
Das heißt, Zentimeter ist jetzt nicht für jeden, oder?
Nee, Zentimeter ist für jeden. Wenn ich diese Trägerphasenmessungen mache, die kann jeder machen.
Okay. Und was kann denn aber sozusagen dieser Public Regulated Service noch mehr?
Der hat höhere Störsicherheit. Das heißt also, es gibt viele Störsignale. Also manche, sagen wir es so, manche Satellitennavigationssystembänder teilen sich ein Band mit anderen Services zum Beispiel. Also teilweise mit militärischen Radarsystemen, teilweise mit Luftfahrt-Radarsystemen, die Distanz zum Flughafen mit dem Flugzeug ausmessen. Und es gibt verschiedene andere Störeinflüsse, die höhere harmonische aus anderen Bändern kommen, die in die zwar teilweise geschützten Bänder trotzdem Störung einbringen. Mhm. Und wenn ich diese Störungen loswerden will, dann brauche ich gewisse Eigenschaften im Signal und dieser Public Regulated Service bietet da sehr, sehr gute Eigenschaften, aber hauptsächlich ist es Bandbreite, also der ist halt einer der Services, der sehr, sehr, sehr viel Bandbreite braucht.
Aber an welcher Stelle entsteht denn dieser Service? Also ich meine, ich benutze ja nicht andere Satelliten und kriege ja auch keine anderen Informationen von diesen Satelliten.
Ach so, Galileo ist so eingerichtet, ich habe verschiedenste Signale, also nicht nur drei in diesen drei Frequenzbändern, sondern ich habe fünf Services, glaube ich. Ja. Also wir haben verschiedene Services und diesen Services sind verschiedene Signale zugeordnet.
Also es gibt zum Beispiel einen. Was muss man sich unter Service vorstellen?
Also es gibt einen sogenannten Open Service. Da gibt es dann gibt es zwei Frequenzbänder, die ich verwenden kann dafür.
Das ist sozusagen wie GPS.
Ja. Und dann gibt es Das sind zwei Signale, die ich da empfangen kann. Und dann gibt es einen sogenannten Safety of Life Service. Das sind eben für diese sicherheitskritischen Anwendungen. Da heißt die Message anders designed. Und da kann ich auch zwei Signale empfangen auf zwei verschiedenen Frequenzbändern, die speziell für diesen Service, also speziell für sicherheitskritische Anwendungen zur Verfügung stehen. Mhm. Dann gibt es noch einen sogenannten Commercial Service. Da möchte man höhere Integritätssicherheit bieten, indem man hier, da war früher mal angedacht, sogar Gebühren zu verlangen für diesen Service. Ich weiß nicht, wie da jetzt der Stand augenblicklich ist. Da ist so, da hätte man dann zum Beispiel auch wirklich sagen können, ja, ich will diesen Service nutzen und ich kriege auch vom System so eine Art Garantie, dass ich den nutzen kann. Das ist nicht für die anderen Services so gegeben. Und dann gibt's noch den Public Regulated Service, also haben wir nur vier, ja. Mhm. Der ist für hoheitliche Aufgaben definiert worden, also für Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, aber auch für militärische Anwendungen. Und da geht's natürlich auch drum, ich meine, klar, in so Katastrophenzeiten kann es sein, dass bestimmte Services auch eventuell nicht zur Verfügung stehen oder bewusst abgeschaltet werden. Und da bleibt dann eben nur noch dieser Public Regulated Service übrig als der für die jetzt das wirklich nur noch brauchen, funktionsbereit ist.
Und das ist abgesichert durch kryptografische Methoden.
Ja, ja, das hat heißt, nicht jeder Zugriff.
Das heißt, letzten Endes läuft das alles über den Empfänger. Der Empfänger hat eine Lizenz für irgendeinen dieser Dienste. Dementsprechend berechnen sich dann wahrscheinlich auch die Nutzungsabgaben, die dann auch zurück in das Galileo-Konsortium zurückfließen.
Genau, die waren nur angedacht für diesen Commercial Service. Sonst ist alles frei und offen zugänglich.
Na gut, dann ist natürlich die Frage, warum unterscheidet man jetzt noch diese anderen drei Services, wenn die sowieso jedem kostenlos
zur Verfügung stehen? Also ja, der PRS ist natürlich der Public Regulated Service ist natürlich auch nicht jedem zugänglich. Da bin ich kodiert, da muss ich mich anmelden bei einer Autorität, die diese Schlüssel vergibt, um ranzukommen. Also da kommen
aber diese Schlüssel sind im Gerät, die sind jetzt nicht an Personen zugeordnet. Man muss da jetzt nicht eine Chipkarte reinstecken und sagen, ich darf das benutzen.
Die sind in den Geräten drin, ja. Aber die anderen Services, da sind die Schlüssel sozusagen, also diese Codes bekannt.
Ja.
Und
aber warum unterscheidet man die dann?
Man unterscheidet die noch einfach, weil die sich in der Message unterscheiden. Also ich habe verschiedene Signale, die einen unterschiedlichen Inhalt der Navigationsnachricht haben.
Aber werden nicht sowieso alle Geräte, alle diese Services unterstützen?
Nein, sicherlich nicht. Also ein Mobilfunk, ein mobiles Telefon wird sicherlich nicht den Safety of Life Service nutzen.
Warum?
Weil die Bandbreiten zu groß sind und dadurch die Komplexität sehr groß wird.
Okay, also die Services stellen andere Anforderungen an die Empfänger sozusagen. Das heißt, man muss auch hardwaretechnisch einen größeren Aufwand treiben, um die überhaupt nutzen zu können. Ja. Aber wenn ich diesen treiben möchte, dann kann ich im Prinzip alle drei Services nutzen, außer den Public Regulated Service.
Ja.
Und wer nutzt den?
Den nutzt Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, das THW, glaube ich, ist da in Deutschland im Gespräch und eben auch die Bundeswehr.
Und das heißt, die kriegen jetzt in dem Sinne, also sind da jetzt sozusagen jetzt, ist da jetzt auch noch eine andere Dienstleistung technisch mit drin, außer der, dass es vielleicht noch funktioniert, wenn die anderen nicht mehr funktionieren? Oder können die dann auch noch irgendwas? Also ist da sozusagen auch irgendeine Fähigkeit jetzt für die Feuerwehr da noch mit eingebaut, die man sonst nicht braucht?
Nein, nein.
Das nicht. Also es ist sozusagen eher so ein Verfügbarkeitsfeature.
Ja.
Okay,
verstehe. Und das ist halt, der Zugang begrenzt ist, ja. Hm.
Aber wenn man den Schlüssel hat, dann ist man sozusagen dabei. Also das Gerät als solches kann das.
Ja.
Aha. Naja. Jetzt haben wir immer nur über die Erde gesprochen. Ich meine, wenn die so 25.000 Kilometer entfernt sind, dann ist ja da, bevor das auf der Erde aufschlägt, auch noch so allerlei sonstiges Material da drin. Können denn jetzt auch andere Raumflugkörper aus diesen Satelliten-Navigationssystem irgendeinen Nutzen ziehen?
Ja, also es wird auch im All navigiert mit Satellitennavigation, lustigerweise auch oberhalb der GPS-Orbits.
Ach.
Also für die geostationären Satelliten auch. Die benutzen dann das Signal, was von der anderen Seite der Erde an der Erde vorbei
Ach so,
gestrahlt
verstehe.
Wird.
Die hören einfach mit.
Die hören das von der anderen Seite und die können dann sich selbst, die haben auch GPS-Empfänger an Bord, viele, und die können damit ihre Position auch bestimmen. Und natürlich alles, was drunter liegt.
Da läuft es sozusagen andersrum. Also aber wenn die geostationär sind, dann sehen die doch eigentlich die ganze Zeit, ich meine, dann sind sie auch sowieso stationär. Was müssen die sich noch groß positionieren?
Ja, die bewegen sich. Also das ist nicht, die bleiben nicht fix in ihrem Orbit stehen. Die müssen korrigiert werden, ja. Immer wieder. Sonst driften sie auch weg. Also dieser Punkt, dass das Massengleichgewicht, die Anziehung, dass sich das genau ausgleicht, der existiert nur theoretisch.
Ja, richtig. Die Erde ist ja auch da nicht eine gleichförmige Kugel. Das heißt, diese permanent sich ändernden Massen etc., unterschiedliche Gravitation, die halt letzten Endes ausgewirkt wird, führt dann zu einer Bahnabweichung. Und das heißt, diese Satelliten sind dadurch, dass sie den Bodenstationen die ganze Zeit zuhören und sagen, oh, es hat sich das aber... Was weiß ich, die Laufzeit, ich bin jetzt, was weiß ich, 10 Zentimeter.
Die kriegen vom Satelliten, der auf der anderen Seite der Erde gerade sein Signal abstrahlt.
So.
Das geht an der Erde praktisch außen so vorbei und dann kriegen sie es auch noch mit.
Verstehe, das heißt, sie gucken sozusagen links und rechts an den, also es ist gar nicht die Bodenstation, mit denen sie kommunizieren, sondern die anderen Satelliten, die aber, und die strahlen dann so, okay. Aber ich dachte, die strahlen eh nur direkt die Erde an.
Ja, so ganz funktioniert es nicht. Sie versuchen, die Hauptenergie auf die Erde zu bringen.
Okay, aber es geht dann immer noch ein bisschen was vorbei.
Es wird ein bisschen was verschüttet da.
Ja. Ah, okay. Und von diesem Spill holen die sich sozusagen dann so ihren Teil ab und können dann zumindest zuverlässig sagen, also wenn euer GPS richtig funktioniert, dann bin ich jetzt gerade mal 10 Zentimeter zu weit. Naja, 10 Zentimeter.
Genau, jetzt bitte korrigiert mich mal hier.
Aber so genau können die das dann, glaube ich, auch nicht. Ich meine, was für eine Abweichung kann man an der Position denn da noch?
Also ich habe Ergebnisse im Zentimeterbereich gesehen.
Wirklich?
Ja, ja.
36.000 Kilometer von der Erde entfernt.
Ich habe Ergebnisse von der NASA gesehen.
Und dann nochmal 25.000 Kilometer nochmal in die andere Richtung?
Die im Zentimeterbereich da operieren.
Gute Güte. 50.000 Kilometer entfernt und er kann sagen, dass er irgendwie einen Zentimeter zu weit draußen ist?
Ja. Das habe ich gesehen.
Das ist ja Raketentechnologie.
Ja, das ist ja auch schon Weltall.
Aha. Und auf dem Mond?
Ja, das ist sehr nett. Da habe ich Kollegen von der NASA, die einen schönen Vortrag gehalten. Die wollen auch auf dem Mond mit GPS navigieren.
Aber ohne jetzt ein eigenes Mond-GPS aufzubauen. Also die schicken da jetzt nicht noch...
Nee, die wollen mit diesem, was verschüttet wird, mit dieser Reststrahlung da auf dem Mond navigieren. Die hatten jetzt ein Problem, dass sie da anscheinend zu hauptsächlich nur 3 Satelliten wirklich permanent sehen können. Und die hoffen, die waren sehr nett, die haben dann auch gesagt, ja, wir hoffen auch auf Galileo und dass Galileo auch Energie an der Erde vorbeischickt, weil wir würden dann gerne diese Galileo-Satelliten, die wir dann auch noch sehen können, in unsere Missionsplanung mit einbeziehen.
Ah, die hätten das gerne, dass es nicht so genau ist, sozusagen.
Ja, die brauchen noch 1-2 Satelliten, um dann auf dem Mond wirklich navigieren zu können oder in der Nähe vom Mond navigieren zu können.
Aber das funktioniert dann sozusagen auch nur auf der Erde zugewandten Seite.
Ja, da, auf der anderen Seite wird es schwierig. Ja.
Na gut, aber da ist das Interesse eh nicht so groß, da zu arbeiten, weil es ist ein bisschen dunkel.
Bisschen kalt, ja.
Bisschen kalt. Ich bin überrascht zu hören, dass das jetzt wirklich auch schon so ein Feature ist, auf das sich die Satellitenbetreiber ja in gewisser Hinsicht auch verlassen.
Ja.
Ja. Also ist das so das primäre System, aus dem diese Abweichungen berechnet werden?
Da bin ich ein bisschen überfragt. Ich weiß, dass es auch über Laserreflektoren funktioniert. Das heißt, man hat einen Laser, mit dem man auf den Satelliten sozusagen zeigt, der hat einen Reflektor und man misst praktisch den Abstand zum Satelliten über das reflektierte Licht. Da gibt es solche Sachen. Ich weiß, dass auf den Galileo-Satelliten immer noch solche Reflektoren auch noch drauf sind. Das heißt also, man möchte auch noch durch diese Methode die Position bestimmen können und die Orbits bestimmen können. Und ich denke, dass viele Satelliten das einfach noch als Zusatz dabei haben.
Mhm. Ja, jetzt sind wir schon weit vorgerückt hier im All. Haben wir noch irgendeinen ganz wichtigen Aspekt nicht erwähnt, der so in dem Zusammenhang auf jeden Fall nochmal genannt werden sollte? Nicht, dass sich einer beschwert.
Ja, beschwert sich ganz sicherlich jemand.
Ja, sind auch alle zu eingeladen, sich hier zu beschweren, wenn was falsch war oder was.
Oh ja, da war bestimmt irgendwas.
Irgendwas unklar ist, stehen ja auch die Kommentare offen im Blog raumzeitpodcast.de. Ihr seid immer eingeladen, da mal reinzuschauen und euer Feedback zu geben zu der Sendung. Ist auch gern gesehen. Auch Fragen stellen.
Oh, Fragen.
Okay. Ne? Du guckst ja da auch nochmal rein.
Ich beantworte dann noch die restlichen Fragen, ja.
Mhm. Also haben wir's.
Ja, glaub schon.
Nee, aber das war jetzt auf jeden Fall ein guter Flug. Ich habe jetzt auch doch ein deutlich besseres Verständnis davon, was ich alles tun müsste, wenn ich ein Navigationssatellit wäre.
Hätte man einiges zu tun.
Ja, auf jeden Fall muss man da viel funken und viel fliegen. Felix, vielen Dank.
Danke auch.
Das waren tolle Ausführungen hier über Satellitennavigation, die 8. Ausgabe von Raumzeit, aber nicht die letzte. Hier geht's weiter und wir haben noch ein paar andere spannende Themen rund ums All hier für euch parat. Ich verrate mal nichts, weil nächste Sendung kommt bestimmt und dann seid ihr auch ausreichend überrascht. Also, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss und bis bald bei Raumzeit.